Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unklassisch, zu einer Folge zu den wechselnden Themen unserer Hauptreihe, von der wir mit dieser Folge inzwischen 50 Stück, naja, nicht 50 Stück Hauptreihen, aber in der Hauptreihe 50 Stück Folgen produziert haben.
Unfassbar, echt.
Das ist genauso unfassbar wie das Jubiläum, das wir letztens gefeiert haben, als wir festgestellt haben, dass es uns jetzt 4 Jahre gibt.
Wild.
Das ist zwei Monate her, ne, 12 mal 4, 48 und ja, genau, jetzt sind wir bei 50. Aber ja, ist doch schön, wenn man 2 Jubiläen nacheinander direkt feiern kann. Und wir haben uns nicht wirklich geplant, aber es passt jetzt irgendwie gut, für diese quasi Jubiläumsfolge ein Thema aufgehoben, das auch sehr, sehr oft gewünscht wird, möglicherweise am allerhäufigsten gewünscht wird und zu dem es auch viel zu sagen gibt und zu dem wir heute auch nicht alles sagen können und werden. Dazu dann noch mehr, aber es ist soweit, wir sprechen über den Konjunktiv, den lateinischen Konjunktiv, auch bekannt als das vielleicht größte Problem im lateinischen Spracherwerb.
Ja, da haben wir in der Vorbereitung drüber gesprochen, ob das so ist, und wir waren uns dann schon irgendwie einig, dass das so ist. Es gibt zwar vielleicht so Themen, die als noch komplizierter wahrgenommen werden, sowas wie Gerundivum und diverse andere Sachen, aber Gerundivum kannst du halt zur Not vermeiden, wenn du Deutsch-Latein machst, aber am Konjunktiv kommst du einfach nicht vorbei, das ist nicht möglich.
So ist es. Ja, jetzt habe ich vergessen, dich zu begrüßen, aber du hast dich ja quasi jetzt selber auch zur 50. Folge eingeführt. Hallo Jana.
Ja, hallo.
Ja, genau, es gibt also andere Themen, die vielleicht mehr Schwierigkeiten bereiten, aber Konjunktiv ist einfach so groß und so omnipräsent und deswegen wahrscheinlich wirklich quasi quantitativ das größte Problem. Wir werden jetzt hier analog zur Folge zu Tempus und Aspekt, die ja gewissermaßen eine vorbereitende Folge auf diese war, nicht nur, aber auch, werden wir jetzt erstmal hier die Basics durchgehen, auch bekannt als, was ist eigentlich ein Konjunktiv? Und dann werden wir schauen, wie immer bei solchen Themen, wenn wir versuchen, Grammatik nochmal neu anzuschauen und Wege zu finden oder euch darzustellen, gefunden haben wir sie hoffentlich schon im Vorfeld.
Bestenfalls, ja.
Genau, Wege zu finden und darzustellen, wie wir es besser verstehen können, als das, was wir in den etablierten Grammatiken finden. Dann werden wir uns zuerst das anschauen, was man dort findet, und zwar exemplarisch nach der immer noch führenden im Spracherwerb an deutschen und österreichischen und wahrscheinlich auch Schweizer Unis, nämlich Rubenbauer Hoffmann Heine, RHH. Und dann werden wir euch eine etwas hilfreichere Erklärung, was der Konjunktiv ist und wie man den verstehen kann, und zwar nach Turatier, vorstellen. Und dann, wie immer bei Grammatikthemen, machen wir auch ein paar Originalstellen und sagen euch dann, wie wir versuchen würden, das zusammenzufassen.
Genau.
Wie immer gibt es alles, was wir heute sagen, auch zum Nachlesen auf unserer Homepage. Den Link findet ihr auch wie immer in den Shownotes, und diesmal werden wir das auf der gleichen Seite wie die Sachen zu Tempus und Aspekt ergänzen. Möglicherweise nicht gleich, wenn ihr diese Folge runterladen könnt, aber im Laufe des Veröffentlichungstages.
Genau, wenn ihr jetzt am Veröffentlichungstag um 8 Uhr früh die Folge hört, ist es vielleicht noch nicht da, aber im Laufe des Tages auf jeden Fall.
Ja, ich habe ja schon gesagt, wir weichen heute nicht komplett über den Konjunktiv im Sinne von in allen seinen Erscheinungsformen, sondern wir konzentrieren uns in dieser Folge auf Konjunktiv im Hauptsatz. Das bedeutet aber auch, dass wir reden werden über konditionale Perioden, das heißt über Sie-Sätze, und wir werden auch ein bisschen sprechen über Konjunktiv im Relativsatz. Das heißt, das sind die beiden Nebensatzarten, also Sie-Sätze und Relativsätze, wo man in den Stilübungen am meisten drüber nachdenken muss, ob da jetzt ein Konjunktiv steht oder nicht und welcher.
Und beim Lateindeutsch übersetzen entsprechend, warum da Konjunktiv steht und was der bedeutet.
Und natürlich muss man aber trotzdem auch zu den Nebensätzen, die mit Konjunktiv stehen müssen, unter Anführungszeichen. Und dann verbunden natürlich mit dem viel gefürchteten Thema CT, also Consecutio Temporum. Dazu muss man natürlich trotzdem separat was sagen, und das ist viel und dazu werden wir dann voraussichtlich im nächsten Jahr mal ein paar Folgen zu unterschiedlichen Nebensatzarten machen. Dann werden wir uns aber natürlich auch wieder auf diese Folge beziehen, weil, wie gesagt, die Grundlegung des Konjunktivs hier versucht wird zu erklären.
Genau.
Gut, dann unsere beliebte Sektion. Wie stehen wir zum Thema dieser Folge? Das heißt, wie stehen wir hier zum Konjunktiv, respektive zum Thema Modus insgesamt? Ich finde den Konjunktiv super, und zwar vor allem als Form. Ich finde, der macht klanglich viel her.
Cicero findet das auch.
Genau, also wir werden auch noch in dieser Folge öfter darüber sprechen, dass der Klang des Konjunktivs, vor allem bestimmter Konjunktivformen, durchaus etwas ist, das man wahrscheinlich nicht außer Acht lassen darf bei der Frage, welcher Konjunktiv jetzt wo, warum steht. Auf der inhaltlichen Seite verzweifle ich manchmal schon ein bisschen daran, für mich eine Definition zu finden, was der Konjunktiv denn eigentlich tut. Und das Problem dabei ist wahrscheinlich, auch das wird hoffentlich im Laufe der Folge ein bisschen klarer noch werden, dass es eigentlich keine wirklich einfache Antwort darauf gibt. Also da spielen einfach wahrscheinlich unterschiedliche Dinge, über die wir heute sprechen werden, zusammen. Und was ich auch noch weiß, oder was mir beim Nachdenken darüber, wie ich zum Konjunktiv stehe, noch eingefallen ist, ist, dass ich irgendwie meine Beschäftigung mit Latein in zwei Phasen einteile, nämlich also so gedanklich die Phase, in der ich versuche, mir alle Nebensatzarten und Verwendungen des Konjunktivs zu merken, und die Phase danach, wo ich dann an irgendeinem Punkt beschlossen habe, so, das habe ich jetzt verstanden oder jetzt weiß ich, wo der überall auftreten kann. Jetzt interessiert mich eher die Frage, warum steht eigentlich irgendwo Indikativ? Denn der Konjunktiv ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Und es gibt sogar ein bisschen die Tendenz, bei bestimmten Nebensatzarten einfach immer einen Konjunktiv zu setzen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Ja, die Frage, wann cum mal mit Indikativ steht, ist in der Tat interessanter als die, mit wann dann Konjunktiv steht. Ja, Konjunktiv. Also ich muss ja sagen, ich habe ja eigentlich darüber promoviert, ne? Über Konjunktiv und über Modus insgesamt. Das habe ich auch an verschiedenen Stellen in diesem Podcast schon mal erzählt. Also ich meine auch die Geschichte, dass mich das in der Schule natürlich schon fasziniert hat, vor allem, weil das eingeführt wurde mit lateinischer Konjunktiv, hat nichts mit dem deutschen Konjunktiv zu tun. Und sich mir dann die Frage stellte, warum das denn gleich hieße und mir das niemand wirklich beantworten konnte und ich dann da leider drüber promovieren musste. So, ne? Also. Und was ich auch noch sehr im Kopf habe, was mir sehr oft in der Schule gesagt wurde, ist, dass Konjunktiv im Hauptsatz nichts mit Konjunktiv im Nebensatz zu tun hat. Bisschen übertrieben, aber das habe ich in so einer Art und Weise schon öfter gehört. Und warum eigentlich? Warum heißt es dann gleich? Ja. Und ein bisschen spezifizieren muss ich es noch. Ich habe jetzt nicht über Konjunktiv im Sinne von, was ist der lateinische Konjunktiv, promoviert, sondern ich habe ja über Spätantike, vor allem spätantike Grammatiktexte promoviert und wie die sich über Modus äußern und was die denken, was ein Konjunktiv ist. Dem würde ich mich nicht in jeder Facette anschließen, aber das fand ich sehr interessant, was die denken, was Konjunktiv ist. Und was ich jetzt selber über Konjunktiv denke oder auch gedacht habe, das war jetzt für meine Dissertation nicht so wichtig, aber hier geht es jetzt darum, was ich über Konjunktiv denke.
Okay, ja, so viel als Grundlegung und Vorzeichen. Bevor wir loslegen, wie immer die Bitte, diesen Podcast, wenn er euch gefällt, zu abonnieren, zu bewerten, zu rezensieren, weiterzuempfehlen oder zu unterstützen auf Steady oder per PayPal. Links, wie immer, in den Shownotes.
Und dann kommen wir vielleicht alsbald zu dem anderen meistgewünschten Thema in diesem Podcast, neben dem Konjunktiv, nämlich Ovids Metamorphosen. Wir haben jetzt keine Strichliste geführt, aber ich meine, das hält sich halbwegs die Waage, Konjunktiv und Metamorphosen.
Genau. Und auch wie immer hier der Dank an alle, die sich bereits an der Unterstützung beteiligen. Gut. Wir haben ja gesagt, wir beginnen bei den absoluten Basics. Wir beginnen bei der Frage, was ist Konjunktiv? Und da muss man natürlich zuerst mal einen Schritt zurückgehen und nochmal größer fragen, was ist eigentlich Modus? Und zunächst einmal kann man darauf eine quantitative Antwort geben. Es gibt drei Modi im Lateinischen. Das ist das, was man lernt.
Heutzutage, ja.
Und heutzutage lernt, genau. Und der Konjunktiv ist einer davon und der Indikative ist der andere davon. Und dann gibt es auch noch den Imperativ.
Ist eigentlich auch unterschätzt, aber egal.
Genau, dann kann man aber natürlich nochmal allgemeiner fragen, was eben Modus überhaupt ist. Und das ist seit jeher eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Die griechische Bezeichnung für das, oder für ja, die am meisten mit dem überlappt, für das, was am meisten mit dem überlappt, was wir als Modus bezeichnen, ist Enklesis, also die Neigung. Mhm. Das hatten wir schon öfter mal, wenn es ums Griechische geht, denn es gibt ja auch das Wort Enklitikum oder Enklitikon, eine Eigenschaft von Worten eigentlich, die keinen eigenen Akzent haben. Die neigen sich in Richtung eines anderen Wortes, das einen Akzent hat. Aber das Bild ist hier natürlich nicht die Neigung eines ganzen Wortes, sondern die Bedeutung, der Sinn eines Satzes neigt sich in eine bestimmte Richtung durch die Wahl der Enklise.
Genau, so steht es in den griechischen alten Grammatiken, so wie sie haben. Für mehr dazu siehe die Folgen zu meiner Diss, die wir ja schon gemacht haben. Und ja, der lateinische Begriff ist dann eben Modus. Und dieses Enklesis, das wird auch hin und wieder, also Priscian, der eine wichtige spätantike Grammatiker, übersetzt es auch mit Inclinatio Animi, also Neigung des Geistes. Ne? Und Modus, was heißt jetzt Modus? Modus an und für sich ist die Art und Weise. Es ist ja auch maximal allgemein eigentlich, dieser Begriff, was auch so ein bisschen so eine Verlegenheitslösung ist. Ne? Was ist jetzt Modus? Ja, die Ausdrucksweise.
Ja, die Art und Weise der Aussage. Genau, also was in Inclinatio Animi, also Neigung des Geistes, irgendwie auch durchkommt und was schon auch wichtig ist, die Wahl des Modus ist abhängig davon, was die sprechende Person ausdrucken will. Also wie sie das darstellen möchte.
Wohin sich ihr Geist neigt.
Genau, das heißt, es geht konkret darum, ob ein bestimmter Sachverhalt, das heißt in der Regel eine Verbalhandlung, entweder als real dargestellt werden soll, also als tatsächlich, also etwas, das sich wirklich vollzieht, quasi objektiv vollzieht, auch wenn man das natürlich nicht sprachlich objektiv darstellen kann.
Ja, Cicero kann das schon.
Ne? Also man kann das damit suggerieren, dass es so ist. Das macht dann der Indikativ, also der Modus, der etwas anzeigt, ne? Indikare. Oder ob es sich um einen Befehl handelt, also ob ich will, dass diese Verbalhandlung ausgeführt wird von einer anderen Person, das macht dann der Imperativ. Oder, und da sind wir jetzt dann bei dem Problem, das der Konjunktiv darstellt, alles andere. Alles, was nicht eins von diesen beiden Sachen ist, das macht dann der Konjunktiv.
Ja, deswegen ist das halt immer der andere Modus, der dann halt so benannt wird. Der ist halt der übrig bleibt, das ist der Konjunktiv.
Genau, und was ist alles andere? Zum Beispiel, und die häufigsten Verwendungsarten gehen dann in diese Richtungen, also zum Beispiel Wünsche, wenn ich mir wünsche, dass diese Verbalhandlung passieren soll. Oder Vorstellungen, wenn diese Verbalhandlung nur in meiner Vorstellung passiert. Oder Möglichkeiten, wenn ich es für möglich halte, dass sich diese Verbalhandlung vollzieht oder vollziehen wird. Also alles, was nicht in dem Sinn real ist oder was noch nicht real ist.
Oder was nicht real sein kann, aus meiner Sicht.
Genau, oder was nicht real sein kann, genau. Und dazu nochmal ganz wichtig, nicht ob eine Sache materiell, real tatsächlich sich so vollzieht, quasi physikalisch beschrieben, so vollzieht, ist entscheidend dafür, ob ich Indikativ oder Konjunktiv setze, sondern wie ich als Mensch, der diese Sprache verwendet, das ausdrücken möchte. Also ich kann sehr wohl über Dinge, die sich vor meinen Augen vollziehen, im Konjunktiv sprechen. Ja. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit.
Cicero macht das sehr gerne.
Genau.
Ist ja auch ein Rhetoriker.
Also das so ganz allgemein.
Genau, und eine Sache, die ich für meine Dissertation auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Kapitel ich damit eingeleitet habe, aber ich hatte ja auch so diverse Zitate aus popkulturellen und anderen Kontexten in meiner Dissertation eingebaut. Und eins davon ist von der Sci-Fi-Autorin C.J. Cherry, die in einem Aufsatz übers Editieren sich über Verben im Konjunktiv im Englischen äußert, dass when a subjunctive verb shifts through its faces, it actually shifts not so much through time, but through degrees of reality. Also es geht nicht so sehr um die Zeit beim Konjunktiv, sondern um den Grad der Realität. Und das fand ich sehr treffend, dieses degrees of reality, weil das auch im Lateinischen sehr zutreffend ist, dass ich je nachdem ob und welchen Konjunktiv ich wähle, ich einen anderen Grad an Realität ausdrücke, den ich dieser Verbalhandlung zuordne. Und das werden wir uns dann jetzt noch im Detail anschauen.
Ja, was wir im Lateinischen auch noch als zusätzliche Komplexität drinnen haben, was den Konjunktiv angeht, ist, dass im lateinischen Konjunktiv als Form, also die morphologische Form des Konjunktivs, übernimmt zwei Grundfunktionen, die in der indoeuropäischen Grundsprache, wenn man das so nennen kann, wisst ihr, rekonstruiert und so weiter, aber sozusagen das, was da ererbt worden ist an irgendeinem Punkt, da gab es eigentlich zwei Modi also einen Modus mehr mit Aufgaben, die dann vom lateinischen Konjunktiv übernommen werden. Also das ist dann dieses Bild vom Zusammenfallen von indoeuropäischen Kategorien. Und zwar sind das der indoeuropäische Konjunktiv und der indoeuropäische Optativ. Und alle, die schon mal mit Griechisch zu tun hatten, kommt das natürlich bekannt vor, denn das Altgriechische hat diese beiden Formen noch separat.
Ja, die spätantike lateinische Grammatik übrigens auch, dazu mehr, auch in der Folge zu spätantiken Grammatik.
Genau, und was auch interessant ist, ist, dass der Konjunktiv jetzt gerade im Vergleich zum Griechischen, im Lateinischen, auch nochmal Sachen ausdrückt, die im Griechischen auf jeden Fall zum Beispiel mit keinem von diesen beiden Modi ausgedrückt werden. Nämlich alles, was kontrafaktisch ist, also was wir als irreal bezeichnen würden, das wird im Griechischen nämlich nicht mit dem Konjunktiv und auch nicht mit dem Optativ gemacht, denn es ist weder möglich, das wäre der Konjunktiv, und es ist auch nichts, was erwünscht ist, das wäre der Optativ. Und damit hat es dann paradoxerweise mit dem Indikativ, der ja über das spricht, was ist, nach griechischer Logik möglicherweise mehr zu tun als mit den beiden anderen Modi. Und deswegen, ja, durch das Griechische, das, was im Lateinischen ein Irreal ist, also im Konjunktiv stehen würde, macht das Griechische mit dem Indikativ. Was, ja, nochmal zusätzlich weird ist, aber ja,
gut. Dafür reicht mein Griechisch definitiv nicht mehr aus, um da was drüber sagen zu können. Auch, wobei es ja auch manchmal im Lateinischen auch diese Fälle gibt, wo was im Indikativ steht, wo wir im Deutschen ein Konjunktiv setzen würden. Also keine Dixi ist immer das Standardbeispiel. Beinahe hätte ich das gesagt, habe ich aber nicht. Und das steht dann im Lateinischen auch im Indikativ, das aber selten.
Ja. Der lateinische Konjunktiv existiert aus heutiger Sicht nur in 4 der 6 Tempora, nämlich im Präsens, im Imperfekt, im Perfekt und im Plusquamperfekt. Es gibt keinen Konjunktiv Futur. Das ist das Erste, was man irgendwie lernt.
Ganz wichtig.
Ist auch eine Parallele zum Griechischen, gibt es auch keinen Konjunktiv Futur, weil der Konjunktiv im Griechischen wahrscheinlich das ist, woraus sich das griechische Futur entwickelt hat. Und im Lateinischen gibt es da auch gewisse Überschneidungen, aber ja, so ist es jedenfalls. Also wir haben quasi 4 Tempora, die mit dem Konjunktiv in irgendeiner Form verbunden sind. Das können wir uns anschauen, wenn wir unser Beispielwort laudare hernehmen, das heißt loben, verwenden wir und verwenden die Grammatiken in solchen Fällen ja immer gerne. Erste Person Singular, Präsens, Konjunktiv wäre laudem. Das ist also die mit dem Morphem e und in allen anderen Konjugationen, also nicht a-Konjugation, hätte das Morphem a, also zum Beispiel moneam von monere. Ja, wir übersetzen diese Formen hier jetzt natürlich nicht. Das machen wir ja nie. Also Einzelformen übersetzen ohne Kontext, das ergibt nicht viel Sinn, aber monere heißt ermahnen. Der Konjunktiv Imperfekt wäre laudarem. Da ist das Morphem für den Konjunktiv re. Und der Perfekt-Konjunktiv wäre laudaverim. Perfektstamm laudab. Und dann eri ist dann das Morphem für den Konjunktiv dort. Das ist natürlich nicht zu verwechseln mit laudavero. Das wäre das Futur 2. Und das ist auch tatsächlich die einzige Person, also erste Person Singular ist die einzige Person, in der Konjunktivpräsens aktiv und Futur 2 nicht identisch sind. Also laudaveris in der zweiten Person Singular kann sowohl Konjunktiv Perfekt sein als auch Futur 2. Und der Konjunktiv Plusquamperfekt ist immer sehr gut zu erkennen an dem Morphem isse, also laudavissem ist die Konjunktiv Plusquamperfektform von laudare. Das sind also relativ eindeutige Formen. Also Konjunktiv zu erkennen macht meistens nicht das Problem.
Genau, und jetzt denken wir nochmal kurz an die Turati-Sachen aus der Tempus-Folge zurück, die wir ja auch deswegen vorgeschaltet haben. Also ich habe das auch so gelernt, es sind diese 4 Tempora und nach Turati sind es eigentlich nur 2 Tempora und jede von diesen Zeitstufen hat 2 Aspekte. Und Aspekt ist einmal der imperfektive Aspekt, der betont keine Handlungsgrenze, die kann da vielleicht irgendwo sein, aber die ist jetzt nicht weiter wichtig, die Handlungsgrenze. Oder perfektiv. Der perfektive Aspekt hat immer eine Handlungsgrenze und die ist auch wichtig. Und den Aspekt erkennt man nochmal als Recap am Stamm. Also wenn ich im Lateinischen einen Perfektstamm verwende, wie im Perfekt und im Plusquamperfekt und im Futur 2, dann habe ich einen perfektiven Aspekt genommen und betone meine Handlungsgrenze. Und wenn ich den Präsensstamm verwende, wie beim Präsens und Imperfekt und Futur 1, dann ist diese Handlungsgrenze nicht wichtig. Das heißt, was wir jetzt eigentlich beim Konjunktiv haben, ist, wir haben einmal die Zeitstufe ohne Tempusbedeutung, das ist Präsens und Perfekt. Präsens ohne Handlungsgrenze, Perfekt mit. Und dann haben wir die nach Turatier nicht aktuelle Zeitstufe. Und das ist einmal das Imperfekt ohne bestimmte Handlungsgrenze und das Plusquamperfekt mit Handlungsgrenze. Und dieses Zeitstufenlose Und das Nicht-Aktuelle, das wird jetzt auch für den Konjunktiv nochmal sehr wichtig werden. Und Aspekt sowieso, weil an Aspekt führt kein Weg vorbei.
Mhm.
Genau, und eine Sache, die wir jetzt umschifft haben bisher, ist, aber wir auch auf jeden Fall in einer anderen Folge schon mal hatten, warum heißt es denn jetzt Konjunktiv? Also wir hatten ja auch schon Indicare für den Indikativ und Imperare befehlen für den Imperativ, das ist alles naheliegend. Und ich habe auch in der Ausbildung, also wenn ich an der Uni unterrichtet habe, habe ich diese Frage auch in jedem meiner Kurse gestellt, warum heißt es denn Konjunktiv? Oh. Also es kommt ja von Konjungere und das heißt verbinden. Und was hat jetzt der Konjunktiv mit Verbindung zu tun? Und da kommen immer sehr interessante Ansätze, aber was es jetzt wirklich ist, also die Erklärung kommt mal wieder eigentlich aus dem Griechischen. Da ist die Enklises hypotaktikae. Das ist das, was Konjunktiv ist. Und hypotaktikae nach etwas gestellt. Ne? Und die spätantiken lateinischen Grammatiker wie Donat, für die ist der Konjunktiv der Modus, der im Nebensatz steht. Deswegen ist er verbunden, weil er verbunden werden muss mit was anderem, nämlich dem Hauptsatz. Und daraus ergeben sich dann als ganz kurze Zusammenfassung aus der Folge über die spätantike Grammatik verschiedene abweichende Klassifikationen, weil wir haben das nämlich nicht schon immer so gemacht. Ne? Das war mein Lieblingsrant über Grammatik im Lateinischen. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Nein, haben wir nicht. Also zum Beispiel hat Donat einen Konjunktiv Futur, durchaus. Was ist Konjunktiv Futur bei Donat? Na, das Futur 2, weil warum? Es steht fast immer im Nebensatz.
Ja. Irgendwie logisch, aber ja.
Also aus Donats Klassifikationssicht ist das folgerichtig, das so zu klassifizieren. Und dann ist aber natürlich die Frage, jetzt kommen ja die Formen vom Konjunktiv durchaus auch im Hauptsatz vor. Und dann ist es ja nicht im Nebensatz. Was macht man jetzt damit? Na, da kommt dann halt der Optativ ins Spiel, den die separat haben in der spätantiken Grammatik. Oder auch ein Imperativ. Also sowas wie legat, Konjunktiv Präsens würden wir heute sagen. Wenn es sowas bedeuten soll, wie er soll lesen, dann ist das für Donat ein Imperativ, weil das ist ja eine Aufforderung.
Ja.
Es ist also vor allem auch semantisch klassifiziert, also nach der Bedeutung. Das machen wir heute aber nicht, sondern wir klassifizieren das in erster Linie morphologisch, also nach der Form. Und damit ist alles, was der Form nach gleich ist, also mit diesem E oder A, mit dem Re und dem Re und dem Isse, das ist für uns alles ein Konjunktiv, egal ob es im Haupt- oder im Nebensatz steht.
Genau.
Und jetzt lässt es sich ja aber trotzdem, die Semantik lässt sich ja jetzt nicht leugnen, weil natürlich hat diese Form, also sowas wie legat, das hat natürlich unterschiedliche Bedeutungen, je nach Kontext. Und jetzt ist die Frage, was sind das für welche?
So, Konjunktiv nach Rubenbauer Hofmann. Heine. Heine vergesse ich.
Ja, jeder vergisst das. Das ist ein nach Rubenbauer.
Nach Rubenbauer, genau. Noch ungerechter. So, das schauen wir uns jetzt an und zwar in erster Linie, wie gesagt, den Konjunktiv im Hauptsatz. Es gibt zwei größere Gruppen des Konjunktivs, die man da unterscheidet sieht. Das eine ist nach Wunsch und Vorstellung, das heißt dem, was im indoeuropäischen, das Feld, das dem Optativ dort zugeschrieben war. Und andererseits die Aufforderung. Und das war eben indoeuropäisch der Konjunktiv.
Ja, und so oder so ist es irgendwie immer was, was aus Sicht der sprechenden Person gerade nicht ist. Aus welchen Gründen auch immer. Weil wenn es real dargestellt werden soll, hatten wir auch schon gesagt, dann wird der Indikativ verwendet. Aber wenn man eben unterschiedliche Grade an Realität hat, also wenn ich mir was wünsche oder wenn ich es mir nur vorstelle oder wenn ich sogar jemanden auffordere, was zu tun, dann brauche ich halt einen Konjunktiv.
Also das ist mal die grundsätzliche Unterscheidung und dann gibt es nach Rubenbauer auch noch eine zweite grundlegende Unterscheidung, nämlich die Negation, also mit welcher Negation verneine ich einen Konjunktiv oder eine Verwendung des Konjunktivs. Und da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, nämlich entweder non oder ne. Das ist tatsächlich ein ziemliches Problem im Sinne von, da entstehen viele Fehler, wenn man das von Deutsch-Latein übersetzen muss. Und das teilt sich jetzt natürlich leider nicht nach dem, was ursprünglich Optativ war und dem, was ursprünglich Konjunktiv war, auf, sondern das gehört zu beiden Feldern irgendwie dazu. Ist übrigens auch etwas, das im Griechischen in dem Zusammenhang ein Thema ist, weil da gibt es auch zwei Verneinungen, U und Me. Das heißt, auch daher kann man das Problem kennen.
Also abgesehen davon, dass mich das immer in den Wahnsinn getrieben hat beim Auswendiglernen im Studium, gibt es noch einen weiteren kleinen Fun-Fact, den ich auch sehr oft korrigieren musste, als ich dann Stilklausuren, also Stilkurse unterrichtet habe. Nämlich, wenn man eine zweite Negation anschließt, dann ist ja normalerweise neque. Also und nicht, auch nicht, aber nicht ist neque im Lateinischen. Wenn ich jetzt einen negierten Konjunktiv an einen bereits negierten Satz anschließe, also und nicht Konjunktiv, nicht irgendwas und nicht Konjunktiv, dann darf ich kein neque verwenden, sondern neue. Das ist eins von diesen kleinen Wörtern, die man lernt und fast nie braucht. Aber wenn man sie braucht, dann weiß man es meistens nicht, dass man es setzen muss. Newer.
Das ist übrigens, glaube ich, auch so eine Sache, wo ich relativ sicher bin, dass das nicht so streng gehandhabt wird, wie es gerne verkauft wird. Aber
das ist möglich, aber man sieht es tatsächlich da, wo man es erwarten würde.
Das stimmt, man sieht es natürlich. Ja, ja, klar. Aber man möglicherweise, oder vielleicht, wenn man eben nicht bei Zielsuche schaut, findet man wahrscheinlich relativ schnell auch ein Neque an der Stelle, würde ich jetzt mal behaupten.
Es kommt jetzt auch nicht so häufig vor, dass man zwei negierte Konjunktive nebeneinander hat. Mm. Das schränkt die Korpuslage ein bisschen ein. Was übrigens öfter das Problem ist bei dem Konjunktivverband, ist jetzt, also auch wenn wir das jetzt alles aufschlüsseln nach oben, Bauer, es gibt Punkte davon, die einfach wahnsinnig selten vorkommen.
Mm. Gut, dann schauen wir es mal der Reihe nach an, so wie wir es bei Rubenbauer vorfinden. Das eine ist mal Paragraph 215 in Rubenbauer. Das ist Konjunktiv als Modus des Wunsches. Da ist mal festgehalten, die Negation ist nee für solche Fälle. Das alles gehört in den Bereich des Optativs. Und die grundlegende Unterscheidung ist, ob diese Wünsche jetzt als erfüllbar gedacht sind oder ob sie nicht als erfüllbar gedacht sind. Und die erfüllbar gedachten Wünsche werden meistens, steht dort, mit einem Utinam eingeleitet, also quasi so eine Art Partikel.
Ja, das bedeutet, das bedeutet nichts in dem Sinne. Also es gibt keine Übersetzung für Utinam. Das Utinam steht da in dem Satz und sagt, hallo, ich bin ein Optativ.
Genau, ist eigentlich so eine Art Marke. Also ein bisschen so wie die Fragepartikel, eben Frage markieren, ne, ist das halt so eine Art Moduspartikel. Kann auch ersetzt werden durch ein Velim. Ne? Velim ist dann selber seinerseits der Konjunktiv Präsens von Welle.
Ja, das ignorieren wir an dieser Stelle.
Aber das kann eben auch statt Utinam dastehen.
Genau. Und dann gibt es erstmal die erfüllbar gedachten Wünsche der Gegenwart. Die stehen im Konjunktiv Präsens. Also wenn ich jetzt sage, Utinam lautet, dann habe ich das mit dem Utinam ganz klar als Wunsch markiert und dann würde das sowas bedeuten wie, möge er sie es doch loben. Und ich hoffe, er macht das auch tatsächlich. Und das ist dann irgendwie auch logisch, dass das im Präsens steht, weil das jetzt keinen konkreten Tempusbezug hat und auf jeden Fall keine Handlungsgrenze, weil ich hoffe, er macht das vielleicht irgendwann dann noch, ne?
Mhm.
Das ist erfüllbar der Gegenwart, Konjunktiv Präsens. Dann gibt es erfüllbare Wünsche der Vergangenheit. Und das ist jetzt der erste Fall, wo es relativ schwer ist, einen Kontext sich zu organisieren. Und deswegen sind die auch relativ selten. Weil erfüllbar gedachter Wunsch der Vergangenheit, wenn es vorbei ist, dann muss ich ja eigentlich wissen, ob es jetzt erfüllt ist oder nicht. Ne? Also wie soll man das verstehen? Mein Lieblingsbeispiel war da immer, als ich das unterrichtet habe, stellen Sie sich vor, Olympische Spiele. Ein Freund von mir hat teilgenommen an den Olympischen Spielen, die waren auch schon, also die sind vorbei, die Spiele, aber wir leben in einer Zeit vor Livestreams und Social Media, das heißt, ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist. Und ich hoffe natürlich, mein Freund hat da gewonnen und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er gewonnen hat, weil er echt gut ist, aber ich weiß es nicht, wie es ausgegangen ist und ich hoffe, ich erfahre es bald. Und dann würde ich Utinam Wikerit sagen, hoffentlich hat er gewonnen. Ja, das ist so der beste Beispiel, das ich mir konstruieren konnte, wo das mal vorkommt. Erfüllbar gedachter Wunsch der Vergangenheit, Konjunktiv perfekt, weil Handlungsgrenze ist erreicht. Es ist schon vorbei. Das, worauf sich mein Wunsch bezieht, das ist abgeschlossen. Es hat seine Handlungsgrenze erreicht, deswegen liegt es in der Vergangenheit. Das ist das Beispiel.
Genau. Dann gibt es logischerweise, wenn es erfüllbar gedachte Wünsche gibt, dann gibt es auch als unerfüllbar gedachte Wünsche. Das heißt, Wünsche, von denen ich davon, also wo ich signalisieren möchte, die können nicht mehr in Erfüllung gehen. Und die müssen verpflichtend laut Rubenbauer ein Utinam dabei haben. Auch da gibt es eine Variante mit Wellem, also Konjunktiv Imperfekt von Welle. Sagen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu.
Also warum die ein Utinam haben müssen, nicht zu dem Wellem. Und auch die gibt es jetzt in der Gegenwart. Und da brauchen wir jetzt wieder was ohne Handlungsgrenze, weil die Situation, in der er sie es was tun könnte, an und für sich noch nicht vorbei ist. Und jetzt kommt das Imperfekt zum Zuge. Es hat nämlich auch keine Handlungsgrenze eingebaut, weil Präsensstamm. Und wenn ich jetzt sage, Utinam laudaret, würde er sie es doch loben, würde er das doch tun, aber er macht's nicht. Und was jetzt genau der Unterschied zwischen hier dem Imperfekt und oben dem Präsens ist, da kommen wir bei Turatje nochmal genauer drauf. Unser Punkt, in dem Abschnitt der Folge ist sozusagen dieses traditionelle, in Anführungszeichen, weil so alt ist es halt nicht, aber dieses System, was wir so gelernt haben, irgendwie begreiflich zu machen. Und da, finde ich, hilft Aspekt schon immens, das so zu verstehen, wie die Grammatiken versuchen, es einem zu erklären.
Mhm.
Und dann fehlt jetzt natürlich noch logischerweise unerfüllbar der Vergangenheit. Und da brauchen wir was, richtig? Eine Handlungsgrenze. Also brauchen wir was vom Perfektstamm und da ist jetzt nur noch das Plusquamperfekt übrig. Utinam lauda wisset. Hätte er doch gelobt, aber er hat es nicht getan.
Ja, genau.
Das ist der Optativ. Und dann ordnen Rumbauer, Hoffmann, Heine hier auch noch den sogenannten Konzessivus ein. Also den Konzessiv. Ist auch super selten, ne? Weil was ist der Modus Konzessivus? Das ist eine Einräumung, ne? Konkedere. Mag es so sein oder mag es so gewesen sein? Es wird auch mit ne verneint, deswegen passt es eigentlich ganz gut zum Optativ. Und hier kommen jetzt wieder Präsens und Perfekt zum Zuge. Also je nach Kontext, wenn ich laudet als Einräumung meine, mag er immerhin loben. Also das macht er wenigstens. Was anderes vielleicht nicht, aber das kriegt er immerhin hin mit dem Loben. Dann ist das eine Einräumung. Also ich gestehe ihm das zu, dass er das kann. Gerade und vielleicht in Zukunft auch, aber wer weiß, ne? Deswegen keine Handlungsgrenze, deswegen Präsens. Und wenn ich jetzt in der Vergangenheit, na, das mag er wenigstens hingekriegt haben, den Rest nicht, aber das hat er geschafft in der Vergangenheit, dann hat es eine Handlungsgrenze. Und dann brauche ich was, das Perfekt. Und dann wäre das Laudavorit. Mag er auch gelobt haben, aber sonst war er für nichts zu gebrauchen. Das ist die Einräumung sozusagen. Das ist auch nicht sehr häufig, also insgesamt. Führt in der Spätantike zu diversen lustigen Situationen, aber das nur am Rande.
Genau, das waren also die Geschichten konjunktives Modus des Wunsches, beziehungsweise dann eben der Konjunktiv der Einräumung. Ja, das ist auch irgendwie so ein, wie man die beiden gedanklich so gut zusammenbringt, okay, na gut, also ja, sowas wie soll sein, mag sein, ja, okay, vielleicht kriegt man es irgendwie so rein.
Ja, es ist nicht super gut, dieses System, sagen wir es mal so.
Sie haben es so gruppiert. Ja. Genau, dann haben wir im nächsten Paragraphen von Rubenbauer, das ist Paragraph 216, wird der Konjunktiv als Modus der Vorstellung erklärt. Und der Konjunktiv als Modus der Vorstellung wird mit non verneint. Mhm. Und die wichtigste Schlagwort in diesem Zusammenhang ist Potentialis. Das heißt, das ist die Verwendung des Konjunktivs als Potentialis. Das heißt, als Modus, mit dem ich Dinge als möglich darstellen. Mm. Das ist etwas, das Cicero super findet.
Yes.
Das macht er sehr, sehr gerne. In der klassischen, unter Anführungszeichen, Logik, mit der man das lernt, ist sehr schwer, finde ich, oder gar nicht nachzuvollziehen, wie die Tempusverwendung da jetzt konkret funktioniert. Das werden wir dann aber sehen, ist etwas, das sich mit der Logik von Turatier dann tatsächlich besser erklären lässt.
Besser, auch nicht komplett zufriedenstellend, aber besser, genau. Und das Hauptproblem, was mir auch in der Schule nie und auch im Studium nie wirklich eingeleuchtet hat, ist erstmal Potentialis der Gegenwart. An und für sich Konjunktiv Präsens. Okay, Potentialis der Gegenwart, ich stelle eine Möglichkeit im Raum und das ist erstmal offen, was damit noch passiert in Sachen Handlungsgrenze, also nehme ich ein Konjunktiv Präsens. Das ist ja komplett logisch, das war auch nie mein Problem. Mein Problem war, dass der Potentialis der Gegenwart auch mit dem Konjunktiv perfekt dargestellt werden kann und mit dem Zusatz zeitstufenlos.
Mhm.
Und dass das perfekt zeitstufenlos ist, da würde ich ja sogar noch mitgehen, weil es ist kein Tempus nach Turatier. Mhm. Aber für Rubenbauer ist dann Existimem, das ist ein Präsens, und Existimaverem gleichbedeutend. Ne? Die schreiben das auf eine Zeile und übersetzen das mit ich möchte vermuten, darf wohl vermuten. Und das hat mir nie eingeleuchtet, dass das wirklich so sein soll, dass da kein Unterschied wahrgenommen wird, obwohl das eine ganz andere Form ist, die auch eigentlich was ganz anderes aussagt. Das werden wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und so oder so, du hast es schon angesprochen, Cicero verwendet das ständig. Ich habe dann auch immer schon von Cicero, ist schon wieder so ein ciceronischer Potentialis geredet. Wer mal Kurs bei mir besucht hat, kennt das wahrscheinlich. Gerade in den Reden. Also Cicero nimmt diesen Potentialis, wenn er irgendwas in den Raum stellen möchte und es aber halt nicht als so unumstößlichen Fakt verstanden wissen möchte, also dass hier dieser und jener das getan hat, sondern es nur so halt als Möglichkeit. Ich sag ja nur, man wird ja wohl fragen dürfen. Also sehr oft in meiner Wahrnehmung ist Konjunktiv, gerade Konjunktiv Präsens bei Cicero, ach, ich hab ja gar nicht gesagt, dass das so ist. Ich hab das nur als Möglichkeit in den Raum gestellt. Und dann steht's da, ne?
Ist natürlich rhetorisch attraktiv, ja. Ne? Lässt sich dann irgendwie nicht so leicht festnageln. Genau, dann haben wir noch den, und jetzt wird es dann halt wirklich ein bisschen komisch.
Jetzt erst?
Ja, jetzt erst ist, ja gut, aber das ist eine der Sachen, die tatsächlich, wo ich erst spät irgendwie zu einer Lösung gekommen bin, wie das eigentlich funktioniert für mich, nämlich der sogenannte Potentialis der Vergangenheit. Gut, der ist sowieso selten.
Mhm, oh Wunder.
Der steht nach Ruben Hoffmann im Konjunktiv imperfekt und eigentlich, glaube ich, auch immer in der zweiten Person Singular, oder? Also das sind irgendwie so festgelegte Formen. Sowas wie Crederes zum Beispiel. Also man hätte glauben können. Also du hättest glauben können, das allgemeine Du, deswegen Mann hätte glauben können. Und ja, wie da jetzt das Imperfekt reinkommt, hat sich mir irgendwie nie erschlossen und dir, glaube ich, eh auch nicht.
Nee, weil in meinem Kopf war es immer, also ich habe irgendwann verstanden in meinem Kopf, was wir auch in der Tempus-Folge erzählt haben, dass es eigentlich immer Präsens und Perfekt auf der einen Seite und dann Imperfekt und Plusquamperfekt auf der anderen Seite sind. Deswegen war mir nie so ganz klar, warum das jetzt hier Präsens und Imperfekt sein soll, weil die haben doch eigentlich nichts miteinander zu tun. Also nichts ist jetzt auch übertrieben, aber das war irgendwie, das hat nicht in mein Schema gepasst. Und da, genau, da kommen wir dann nochmal bei den konkreten Beispielen, die es ja wenigstens immerhin doch gibt, nochmal genauer als drauf, was das jetzt eigentlich bedeutet, diese Form.
Ja, noch dann wieder bekannterer Boden und weniger, also zumindest in der, im Verständnis, wenn man den Spracherwerb ist, weniger. Das Problem ist der Irrealis, das heißt Dinge, die als unmöglich dargestellt werden, als eben nicht real dargestellt werden. Die sind von der Form her gleich aufgeteilt wie die unerfüllbaren Wünsche. Also das arbeitet mit Konjunktiv Imperfekt und Konjunktiv Plusquamperfekt. Wobei es dann eben so ist, dass der Irrealis der Gegenwart mit dem Konjunktiv Imperfekt ausgedrückt wird. Also laudaret in diesem Zusammenhang würde dann bedeuten, er würde loben.
Er würde loben, wenn die Situation so wäre, aber sie ist es nicht, genau.
Und der Irrealis der Vergangenheit, der braucht dann natürlich eine Handlungsgrenze. Das ist dann Konjunktiv Plusquamperfekt. Lauda wisset in diesem Zusammenhang heißt dann sowas wie, er hätte gelobt, wäre die Situation eine andere.
Genau, gewesen. Hat aber leider nicht getan, ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, abgesehen von der Negation, die beim Optativ ne ist, also utinam ne, und beim Irreales non, also non lauda wisset, müsste man das verneinen. Was ist da jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Irreales und dem unerfüllbaren Optativ? Und die Antwort ist Kontext. Überraschenderweise, also es ist immer Kontext. Und so habe ich mir das auch im Studium mal erklärt, warum das so dabei steht, dass der unerfüllbare Wunsch immer dieses utinam haben muss. Weil du würdest nämlich, wenn du jetzt ein Konjunktiv Imperfekt bzw. Plusquamperfekt siehst, ohne Utinam und ohne jetzt weiteren Grund, weil es zum Beispiel in dem Nebensatz steht, wo halt ein Konjunktiv stehen muss, in Anführungszeichen, dann würdest du immer erstmal dazu tendieren, dass das ein Irreales ist. Außer es gibt halt einen guten Grund. Und wenn ich jetzt aber definitiv klar machen möchte, dass es ein Optativ ist, also dass es ein unerfüllbarer Wunsch ist, also ich diese Nuance des Wunsches, ein unerfüllbarer Wunsch ist ja auch irreal, ne? Deswegen ist er unerfüllbar.
Ja.
Aber wenn ich diese Wunschnuance deutlich machen möchte, dann brauche ich halt das Utinam. Und das war für mich dann immer die Erklärung, warum in den Grammatiken steht, da muss ein Utinam stehen. Der Eindeutigkeit wegen.
Ja, das ist sehr einleuchtend. Muss das Utinam eigentlich auch stehen, wenn es verneint ist?
Also so, das wäre so im Rumbau so zu verstehen. Es müsste theoretisch nicht, weil wenn nee da steht, dann wäre es ja auch eindeutig kein Irreales. Allerdings würdest du das nicht ohne Utinam setzen, oder?
Ich weiß nicht. Ich will, ne hoc dixisses, hättest du das doch nicht gesagt?
Weiß ich nicht.
Ja, das wäre wieder so ein Fall von,
müsste man sich im Kontext angucken.
Korpusmäßig ansehen.
Kommt es überhaupt vor?
Na gut, gibt viele Rätsel zu lösen in diesem Zusammenhang noch.
Ja, wir werden es hier auch nicht alles abschließend beantworten können, leider. Da müsste man wirklich nochmal eine ganz grundsätzliche Korpusanalyse machen.
Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass diese Unterscheidungen, die hier etabliert werden von Rumbau, Hoffmann, Heine zwischen nämlich einerseits Potentialis und dann meistens Potentialis der Gegenwart, weil wie gesagt der Potentialis der Vergangenheit so sehr stark festgelegt ist und dann eben zwischen Irrealis der Gegenwart und Irrealis der Vergangenheit, das sind die Sachen, die super relevant sind für das Bauen von konditionalen Perioden, also sie setzen.
Wenn dann.
Ist auch interessant, ne? Weil das ist nämlich genau der, das ist dann der einzige Fall, weil genau, man lernt ja, Konjunktiv im Nebensatz ist was völlig anderes als im Hauptsatz. Mit einer großen Ausnahme, nämlich in den Sie-Sätzen, die ja auch Nebensätze sind und dort hat es erstaunlicherweise die gleichen Funktionen.
Ja, das ist irgendwie sehr interessant. Komisch, ja. Nun gut, okay. Gehen wir das einmal durch, so wie ich es auch unterrichtet habe. Und wir werden aber höchstwahrscheinlich nochmal, weil das auch nicht alles ist und dann gibt es das Ganze ja noch in der Abhängigkeit, werden wir da nochmal eine extra Folge zu machen, aber hier schon mal als Teaser sozusagen. Und an diesem Punkt muss ich nochmal betonen, dass die Sicht der sprechenden Person und der Grad der Realität, den sie ausdrücken möchte, absolut entscheidend ist. Weil an und für sich kann ich mir mit so ziemlich jedem Sachverhalt, also vielleicht nicht mit ganz jedem, aber fast jedem Sachverhalt, also fast jeder Verbalhandlung, jede Art der Periode bauen. Also jede der vier. Also kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt über den Sachverhalt nachdenke, dass es draußen regnen könnte und wenn es regnet, ich da rein und ich draußen bin und ich dann nass werde, so, dann könnte ich zum Beispiel sagen, wenn es regnet, dann werde ich nass. Und so ist es meiner Meinung nach. Dann habe ich das als Fakt dargestellt und dann habe ich den Indikativ gewählt, weil ich das als Fakt verstanden haben möchte. Und dann ist das ein reales, laut Definition. Ich kann aber auch ausdrücken, falls es regnen sollte draußen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es draußen gerade regnet. Ich habe jetzt noch nicht aus dem Fenster geschaut und weiß es deswegen jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber falls es regnen sollte, dann werde ich wahrscheinlich auch nass. Also ich könnte jetzt auch einen Regenschirm mitnehmen, aber es kann halt schon möglich sein, dass ich da nass werde, ne? Ist alles im Rahmen des Möglichen. Dann habe ich dann Potenziales, weil ich die Möglichkeit betonen möchte, dass es so sein könnte und dass daraus diese Folge entstehen könnte. Und dann nehme ich dann Konjunktiv Präsens oder theoretisch Konjunktiv Perfekt, aber naja. Also nehme ich ein Konjunktiv Präsens. Und dann kann ich aber auch mir sagen, ja, wenn es jetzt regnen würde draußen, dann würde ich nass werden, aber zum Glück regnet es ja nicht. Dann habe ich das als irreal dargestellt, weil es regnet nicht. Möchte ich ausdrücken. Wenn es regnen würde, würde ich nass werden, aber es regnet nicht. Und da nehme ich dann Konjunktiv Imperfekt. Das ist Irreales der Gegenwart. Und dann kann ich noch sagen, wenn es jetzt gestern geregnet hätte, dann wäre ich nass geworden, aber es hat ja zum Glück gestern nicht geregnet. Und das ist dann Irreales der Vergangenheit und dann nehme ich dann Konjunktiv Plusquamperfekt. Das ist so die Basiseinteilung zwischen eben einerseits dem Reales, den ich als Fakt dargestellt haben möchte, dann den Konjunktiv Präsenspotenziales als Möglichkeit und dann die beiden Irreales-Fälle. Und dann gibt es natürlich noch Mischformen, weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es draußen regnen könnte. Und wenn ich dann rausgehe und es regnet tatsächlich, dann werde ich aber definitiv nass, ne? Dann habe ich in dem einen Teil Konjunktiv und in dem anderen Indikativ. Das gibt es natürlich auch dazu an anderer Stelle mehr.
Ja, ich wollte das nur unbedingt drinnen haben, weil das nämlich, weil das im Griechischen nämlich irgendwie, gibt es ja natürlich auch konditionale Perioden und so weiter und dann steht dort in der führenden Griechisch-Grammatik im deutschsprachigen Raum, Bornemann Risch, steht dann drinnen, der bewegliche Geist der Griechen ermöglicht es unterschiedliche Modi und so weiter. Und dann denke ich mir so, ja, der bewegliche Geist der Römer offensichtlich auch. Also ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie so spezifisch
jetzt
wäre,
nicht
aber
so
okay.
Zu sehr die Hot Takes raushauen, bitte.
Ja, na gut. Also natürlich ist es seltener, dass man das hat, aber von der Logik her ist es ja irgendwie ganz klar, so sagen so, wenn diese Bedingung so ist, weiß ich jetzt nicht, aber angenommen, es ist so, dann
Es wird eine extra Folge geben.
Gut, dann haben wir jetzt den Konjunktiv als Modus der Vorstellung abgehakt und kommen jetzt zum Konjunktiv als Modus der Aufforderung. Das ist Paragraph 217 bei Rubenbauer. Und da haben wir jetzt wieder Nee als Negation. Also wir sind jetzt wieder dort, wo wir mit dem, also entspricht dem, was beim Konjunktiv als Modus des Wunsches verwendet wurde, also beim Optativ. Und da werden jetzt die Unterscheidungen getroffen zwischen einerseits dem Hortativ, also von Hortari, auffordern, also die Aufforderung. Und dieser Hortativ steht, so ist das dort formuliert, immer in der ersten Person Plural. Im Konjunktiv Präsens. Also sowas wie Laudemus. Laudemus, lasst uns loben.
Ja, das muss es heißen.
Oder Gaudeamus oder was auch immer. Also immer diese Anrede an die Gruppe. Das ist dann der Hortativ. Und dann wird dort unterschieden, auch noch den Jussiv. Und das ist auch eine Aufforderung. Kommt ja von einem anderen Wort, das auch auffordern irgendwie heißt, nämlich jubere. Und das ist aber dann eben die Aufforderung an die dritte Person Singular oder Plural. Steht auch im Konjunktiv Präsens. Also laudet wäre dann in dem Fall, er soll loben, sie soll loben, es soll loben oder laudent, sie sollen.
Und dass das alles im Präsens steht, ist ja klar, weil es jetzt keine bestimmte Handlungsgrenze und auch keinen bestimmten Tempusbezug hat. Es ist einfach diese Aufforderung. Und ich habe in der Schule, und ich weiß auch, ich habe definitiv diese Frage im Unterricht gestellt, Ob das nicht alles der gleiche Konjunktiv ist, auch der Optativ, weswegen der übrigens auch keinen Utinamen haben muss. Das wusste ich in der Schule noch nicht, aber das habe ich mir später so überlegt. Ob das nicht alles der gleiche Konjunktiv ist im Präsens und das halt einfach nur nach Kontext unterschiedlich ist und wir das halt unterschiedlich benannt haben, aber es eigentlich alles das Gleiche ist. Es kam nicht so gut an.
Dann gibt es noch auch in dieser Kategorie den Prohibitiv, also die Verbotsverwendung, Verwendung als Verbot, an die zweite Person. Und hier kommt jetzt wieder der Konjunktiv Perfekt rein. Und der wird wieder nach Rubenbauer hier zeitstufenlos unter Anführungszeichen verwendet. Also ne laudaveris heißt dann lobe nicht. Und da ist, meinen sie mit zeitstufenlos eben, dass sich das nicht auf die Vergangenheit bezieht, sondern auf die Gegenwart.
Ja, oder auf die Zukunft, also auf alles. Ne?
Oder auf die Zukunft, ja. Ja, und das brauchen sie oder braucht das Lateinische laut Rubenbauer-Hoffmann, weil es ja die Verneinung der eigentlichen Form, die man erwarten würde, nämlich, also ein Verbot ist ein verkehrter Befehl und eine Befehlsform haben wir ja, dann wäre es ja eigentlich logisch, wir verneinen einfach die Befehlsform. Aber wie wir alle wissen, gibt es ja keinen verneinten Imperativ im Lateinischen.
Streng verboten, niemand würde das jemals machen, auf gar keinen Fall, auch Vergil nicht. Nein, das steht nirgendwo, nee, sei wie, auf gar keinen Fall.
Genau. Da man das nicht machen darf oder nicht macht oder in guter Sprache nicht macht.
Weil ihr es in euren Zielklausuren nicht schreiben dürft.
Genau, deswegen muss man das dann eben anders machen mit entweder ne plus Konjunktiv perfekt oder kann man auch machen, umschreiben mit noli, der Imperativ von nolle, was ja nicht wollen heißt, beziehungsweise nolite und daran dann einen Infinitiv zu hängen. Also sowas wie noli laudare. Heißt dann auch, lobe nicht. Also ganz wörtlich, wolle nicht loben. Wo ist die Unterscheidung, kann man sich dann wieder die Frage stellen. Also ob ich jetzt den Prohibitiv verwende oder das Noli. Da meint Rubenbauer, dass die Noli-Variante die höflichere Form ist.
Und natürlich die leichter zu bilden ist. Deswegen ja. In Zielklausuren beliebter als der Prohibitiv, der übrigens auch nicht wahnsinnig oft vorkommt. Und warum jetzt hier, also warum ne laudaveris ein Perfekt steht und nicht Präsens? Also man könnte ja auch ne laudes sich vorstellen. Warum geht das nicht? Im klassischen Latein wohlgemerkt. Natürlich gibt es das auch bei Plautus und so. Das ist tatsächlich eine der schwierigen Fragen der Synchronlinguistik. Also wenn man auf das klassische Latein guckt und nicht auf die Entwicklung und das Indoeuropäische. Und so eine wirklich komplett befriedigende Antwort, Spoiler, haben wir dafür auch nach längerer Diskussion und Beispielsichtung nicht gefunden. Wir kommen noch zu ein paar Beispielen und zu einer möglichen Erklärung, aber das ist tatsächlich ein Problem. Also warum steht da nicht ein ne laudes, können wir nur spekulieren.
Ja, so ist es.
Aber unterm Strich sind all diese Konjunktivverwendungen, die wir jetzt hier hatten, als Modus der Aufforderung irgendwie auch logischerweise ein Ersatz für ein Imperativ. Und zwar dann, wenn es entweder die Form wirklich nicht gibt, weil erste Person Plural Imperativ gibt es halt nicht im Lateinischen. Oder wenn es halt nicht verwendet wird, wie wenn es negiert wird. Dafür ist der Konjunktiv also auch da als Ersatz für, wenn man halt gerade keine Imperativform zur Hand hat.
Ja, und was wir auch noch in dieser Gruppe dann drinnen haben, laut Rubenbauer, ist dann der sogenannte Deliberativ oder Dubitativ. Deliberare nachdenken, Dubitare eigentlich zweifeln, aber ja eigentlich von der Grundbedeutung auch sowas wie schwanken, also in der Überlegung schwanken und deswegen gar nicht so weit weg von Deliberare.
Was hast du gelernt? Ich habe dubitativ gelernt.
Ich habe auch dubitativ gelernt, ja. Es ist jedenfalls, was ist es? Es ist die zweifelnde Frage an die eigene Person nach dem Motto, was soll ich tun? Und die wird, da sieht man, wie sinnvoll diese Unterscheidung ist, nicht wie alle anderen in dieser Gruppe mit ne negiert, sondern mit non.
Das ist so spätestens der Punkt, an dem ich mal den Rumbau aus dem Fenster werfen wollte. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, was soll denn das?
Ja, also da ist wird für die Gegenwart natürlich wieder der Präsenskonjunktiv verwendet, also quid faciam, ne, was soll ich tun? Oder quid non faciam, was soll ich nicht tun? Habe ich auch noch nie so gesehen, glaube ich, aber egal.
Nee, das habe ich auch noch nie gesehen.
Und für die Vergangenheit wird hier mal wieder das Imperfekt verwendet. Also ein bisschen in die Richtung, wie wir es beim Potenzial der Vergangenheit hatten. Quid facerem, was hätte ich tun sollen? Genau, das ist ungefähr ähnlich leicht verständlich, wie wir es beim Potenzial der Vergangenheit gehabt haben. Kommen wir eben auch nochmal drauf zurück.
Genau, und zusammenfassend, ich hatte da diverse Probleme mal mit. Eins, Warum sind diese ganzen Konjunktivpräsens unterschieden? Gerade die, die alle mit ne negiert werden. Warum ist das unterschieden? Ist das nicht alles dasselbe? Punkt zwei, warum diese beiden Imperfektverwendungen? Wo man eigentlich vielleicht ein Perfekt erwartet hätte?
Ja.
Und warum diese Perfektverwendung als zeitstufenlos? Ist das wirklich gleichbedeutend mit einem Präsens? Das hat mir nie eingeleuchtet. Anhand dieser Erklärung. Also machen wir das jetzt wie beim Tempus nochmal von vorne. Also, ihr kennt das aus der Tempus-Folge, wenn ihr die gehört habt. Wir machen es jetzt nochmal von vorne nach Turatier. Und wir vereinfachen es ein bisschen. Und eine Sache, das müssen wir auch als Disclaimer quasi setzen. Wir haben jetzt die deutsche Version, also auch die deutsche übersetzte und bearbeitete Version der Grammaire Latine konsultiert. Das ist das kleinere Werk von Turatier. Es gibt auch noch die Syntax Latine, die irgendwie dreimal so dick ist, da in der wahrscheinlich auch noch mehr stehen würde, aber die hatten wir jetzt nicht zur Hand. Genau, und bevor wir jetzt wieder zum Konjunktiv kommen, muss ich noch eine Side Note hier loswerden. Wenn ihr euch an die Tempus-Folge erinnert, da ist ja bei Turatier das so, dass Präsens und Perfekt kein Tempus-Morphem haben. Also Imperfekt hat ja zum Beispiel dieses Bar, an dem man erkennt, dass es ein Imperfekt ist, und Präsens und Perfekt haben das nicht. Perfekt Stamm, wir erinnern uns, ist Aspekt. Und deswegen ist für ihn Präsens und Perfekt kein Tempus. Und wenn wir das jetzt auf Modus übertragen, dann hat der Indikativ kein Modus-Morphem. Und ist deswegen, ja, das jetzt schon, für Turatier gar kein Modus. Dumm gelaufen für den Indikativ. So, das haben wir also abgehakt. Und jetzt der Konjunktiv, der hat aber Modus-Morpheme. Das sind wir ja ganz am Anfang durchgegangen, dass er eben dieses E bzw. A hat, das Re und das Eri und das Isse. Also da kann man, das kann man jetzt nicht abstreiten, dass der Morpheme hat. Also muss das ein Modus sein. Let's go. So, Turatier räumt jetzt auch erstmal mit den Versuchen auf, im Konjunktiv eine einzige Bedeutung finden zu wollen. Also das geht nicht. Da muss er dich also auch enttäuschen. Die eine Bedeutung des Konjunktivs existiert nicht.
Ja, muss ich leben. Okay.
Turatier macht das jetzt aber nicht anhand des Indoeuropäischen. Das wäre ja der diachrone Ansatz, also über die Zeit verteilt. Wir schauen aufs Indoeuropäische und wie sich das daraus entwickelt hat. Was ja Rubenbauer macht. Mit, hier ist das eine ist ehemals Konjunktiv, das andere ist ehemals Optativ. Weil Turatier geht synchron ran, schaut also auf das klassische Latein und ein bisschen Plautus. Und da ist die Aufteilung. Ja, welche Aufteilung haben wir noch? Die beiden Negationen. Wir haben also einmal Konjunktiv, der mit non negiert wird, und einmal Konjunktiv, der mit ne negiert wird. Und das ist der Bedeutungsunterschied, der jetzt für Turatier erklärt werden muss, was ich erstmal eine sehr viel einleuchtendere Variante finde. Und das ist wohl auch im französischen Sprachraum, nach dem, was ich gehört habe, don't quote me on that, aber wohl auch nicht unüblich, das so aufzuteilen. Und diese Aufteilung ist jetzt folgendermaßen. Es gibt einerseits die Bedeutung gewollt. Und wenn der Konjunktiv was Gewolltes ausdrückt, dann ist die Negation nee. Wir nennen uns dann unseren Optativ. Wenn ich mir was wünsche, dann will ich es ja.
Ja.
Und dann gibt es die andere Variante, und die ist jetzt auch nicht komplett neu. Nämlich die Bedeutung möglich. Und die ist jetzt mit non negiert. Wir erinnern uns an den Potenziales als Paradebeispiel. Und jetzt schauen wir uns das nochmal im Detail an, wie Turatier das erklärt. Was hier was bedeutet und wann welches Tempus kommt. Oder nicht Tempus, aber ihr wisst, was ich meine. Also, Morphem gewollt. Negation ist, wie gesagt, nee. Das würde bedeuten, um nochmal kurz den Rubenbauer-Recap zu machen, welche Konjunktive, die wir traditionell gelernt haben, müssten wir jetzt hier finden? Das sind einmal alle Optative, alle vier, der Konzessiv, der Hortativ, der Jussiv und der Prohibitiv. Die müssten jetzt hier alle auftauchen, weil die alle mit ne negiert werden. Erstmal grundsätzlich die Bedeutung gewollt. Für Turatier ein könnte ja theoretisch auch mit dem Imperativ ausgedrückt werden. Und dann kommt, genau eben wie wir es schon hatten, Konjunktiv als Ersatz, wo das klassische Latein den Imperativ nicht setzt. Also bei der Negation oder weil die Person halt keinen Imperativ hat. Erste Person, Plural und so. Und die Wünsche, da weiß ich, ich meine, das sagt er nicht nochmal explizit, aber die hat man dann halt mitgekauft. Ne? Ich wünsche mir Dinge, die ich will.
Ja, genau.
Und bei Wünschen, die ich als unerfüllbar ausdrücke, also jetzt Imperfekt und Plusquamperfekt, ne, die unerfüllbaren Wünsche, da habe ich das Morphem gewollt, also den Konjunktiv, kombiniert mit dem Morphem nicht aktuell. Das ist ja das Tempus-Morphem, was Imperfekt und Plusquamperfekt haben. Das heißt, mein Wille ist aktuell nicht machbar. Das macht es unerfüllbar. Und dann habe ich das einmal ohne Handlungsgrenze, also unabgeschlossener imperfektiver Aspekt im Imperfekt und einmal mit Handlungsgrenze ist schon abgeschlossen im Plusquamperfekt. Und so erklärt Turat jedes. Also nicht aktueller Wille. Also der kann aktuell nicht sein. Das finde ich an und für sich einleuchtend.
Ja, da finde ich auch.
Und warum jetzt der Prohibitiv im Perfekt steht, was ja jetzt eigentlich, let's face it, die spannende Frage ist, sagt er in der Grammär nichts. Und es kann sein, dass das halt der Punkt ist, der Diachron, der Synchron schwer zu erklären ist. Also Diachron kann man das natürlich einfach erklären, da sagt man halt, ja gut, griechisch Aorist Konjunktiv bei Negation, ne? Und dann kann man sagen, okay, das ist dann halt im Lateinischen so ererbt und fertig. Und ich habe da mal so ein bisschen rumgeschaut, wenn es Versuche gibt, zu erklären, warum hier ein Perfekt steht und kein Präsens. Ne? Wie gesagt, nee, laude, es wäre ja denkbar, lobe nicht. Warum? Also, ist ja nicht falsch, ne? Es wird auch mal vorkommen. Ja. Aber warum ist das nicht das, was so dieses richtige Verbot ausdrückt, wie ne laudaveris? Und dann wird in der Regel darauf verwiesen, dass das Perfekt nachdrücklicher sein könnte. Was aber auch nicht so ganz aufgeht. Und dann ist natürlich noch der Faktor ne laudes, das ist einfach nicht so ein Statement wie ne laudaveris. Klingt einfach besser, das Perfekt. Ja.
Also ein klanglicher Vorteil ist auf jeden Fall da, da werden wir auch noch Beispiele sehen tatsächlich, wo man das noch ein bisschen deutlicher sieht.
Ja.
Aber ja, das mit dem Nachdruck ist natürlich immer so ein bisschen, ich meine...
Ja, was heißt das, ne?
Also wenn man sagt, okay, wir machen es wirklich mit dem Aspekt und sagen, okay, das ist hier das Relevante und dann ist halt ne laudaveris, heißt, schließe den Vorgang des Lobens auf gar keinen Fall bis zum Ende, also schließe den nicht ab und das andere fasst halt diese Handlungsgrenze nicht. Kann man das vielleicht mit diesem Nachdruck in Verbindung bringen? Aber
das ist die Erklärung für, wenn man es anhand von Aspekt synchron erklären möchte, genau. Schließt das nicht ab. Wir halten fest, Prohibitiv im Perfekt bleibt leider ein Problem, aber wir schauen uns nachher noch ein, zwei Beispiele an und gucken mal, ob wir vielleicht doch mit dem nachdrücklich weiterkommen. Mal schauen. So, ja. Das ist also Morphem gewollt. Und jetzt gibt es noch Morphem möglich. Das wird, wie gesagt, durch die Non negiert und damit würde darunter fallen in den Ruhmbauer-Kategorien, also der Potentialis, der Realis und der Dubitativ, den wir ja da gerade so ein bisschen hinterherklappern hatten. Das ist jetzt für Turat hier das, was sich ereignen kann. Und in der deutschen Grammär steht dann auch interessanterweise, dass es keinen Bedeutungsunterschied macht, ob dieses Morphem möglich sich mit dem Infektum oder dem Perfektum verbindet. Also Präsens oder Perfekt ist da auch, ist jetzt egal. Und das ist dann sozusagen auch die Erklärung für dieses zeitstufenlose Perfekt als Potentialis der Gegenwart. Finde ich immer noch unbefriedigend, aber da schauen wir uns auch noch ein paar Beispiele an.
Ich meine, das ist ja auch keine Erklärung, das ist einfach nur eine Beschreibung und sagen so, es ist halt so.
Das ist eine andere Form, das muss doch einen Bedeutungsunterschied haben. Also vielleicht ist es wirklich nicht so, aber ja, da schauen wir uns, also das ist was, wo wir nochmal drauf zurückkommen in den Beispielen. Und was ich jetzt aber wirklich interessant und extrem aufschlussreich fand, also mittlerweile habe ich das so lange unterrichtet und so erklärt, dass ich das gar nicht mehr so groundbreaking finde. Aber als ich im Master war und wir an dieser Übersetzung gearbeitet haben, weil ich habe ja hier nochmal der Transparenzhinweis an der deutschen Übersetzung von Turat hier mitgearbeitet damals. Nicht, weil ich überall mitgehen würde, aber weil ich das einfach als Projekt spannend fand und ich das zugänglich machen wollte, also dabei helfen wollte. Und das war, das weiß ich noch, wie ich das gelesen habe, diese Erklärung von den möglich Konjunktiv mit Potentialis und Irreales, die jetzt gleich folgt, da ist mir wirklich so ein Licht aufgegangen. Ich dachte, ach, so funktioniert das. Ah, now I get it. Das fand ich irgendwie in der Darstellung hilfreicher. Das heißt, wenn wir jetzt das Morphem möglich, also den Konjunktiv, mit dem Morphem nicht aktuell kombinieren, also wir zum Imperfekt kommen, dann führt Turat hier da folgendermaßen durch. Also wir haben erstmal nicht aktuell und möglich. Daraus ergibt sich dann dieser Potentialis mit dem Vergangenheitszug im Konjunktiv imperfekt, weil die Möglichkeit aktuell nicht besteht.
Ja.
Genau. Das ist die Erklärung sozusagen. Und ob sie dann irgendwann mal bestanden hat oder bestehen wird, ist jetzt erstmal egal. Keine Handlungsgrenze ist nicht so wichtig, deswegen ist das ein Imperfekt. Und dieses Nicht-Aktuelle, also wir haben ja auch in der Tempus-Folge gesagt, warum er diese Zeitstufe nicht aktuell nennt und nicht irgendwie vergangen oder so, man könnte ja auch sagen, es heißt halt vergangen, hat auch da was damit zu tun, wie er über den Modus redet. Und das ist jetzt hier dieser Punkt.
Ja, genau.
Also nicht aktuell, die Möglichkeit besteht aktuell nicht. Konjunktiv imperfekt und damit ist es dieser Potenzial ist mit Vergangenheitsbezug. Also die Möglichkeit bestand halt nicht. Und so muss sich auch der Dubitativ mit Vergangenheitsbezug erklären. Ne? Also quid fuckerim, was hätte ich tun sollen? Und ich hatte, also es gab keine Möglichkeit, was ich, ich hatte gar keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. War nicht aktuell und nicht möglich. Da geht Thorat hier nicht nochmal aufs Imperfekt ein, aber das muss ja die gleiche Erklärung sein.
Es muss die gleiche Logik sein, ja, genau. Also die Frage, was soll ich tun, kann quasi aktuell nicht beantwortet werden. Das muss es
genau
sein.
Genau. Und deswegen, was hätte ich tun sollen? Es gibt keine aktuelle Antwort, das heißt, es gab keine Antwort. So ist die Erklärung. Und das hat mir mehr eingeleuchtet. Auch warum es dann imperfekt ist, weil diese Handlungsgrenze da nicht entscheidend ist. Weil vielleicht gibt es sie dann irgendwann doch noch, ne? Ja, vielleicht habe ich sie auch einfach nur nicht gesehen. Aber ja, was hätte ich denn tun sollen? Ja, weiß ich doch auch nicht so, ne? Das irgendwie hat mir das mehr eingeleuchtet. Warum dann da ein Imperfekt steht, also warum da Präsens und Imperfekt die Unterscheidung ist und eben nicht die Handlungsgrenze mit dem Perfekt. Und das ist also eher so der zeitliche Bezug mit nicht aktuell. Also Möglichkeit war nicht, weil nicht aktuell. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, no pun intended, dass wir nicht aktuell und möglich kombinieren und dann ist die Möglichkeit nicht vereinbar mit der Realität. Und das ist dann der Realis der Gegenwart im Konjunktiv Imperfekt. Das ist dann eher eine abstrakte Bedeutung von nicht aktuell. Aber das hat mir auch eingeleuchtet. Ne? Also die Möglichkeit, die wir diskutieren von Regnen oder sonst was, ist nicht vereinbar mit der Realität, weil es regnet halt nicht.
Ja.
Und das fand ich so richtig einleuchtend, dass es deswegen imperfekt irreal ist.
Ja, voll. Also für mich ist es auch die Formalisierung eines Gedankens, den ich eigentlich immer irgendwie so vage hatte, nämlich irgendwie ist es doch logisch, dass dieser Potenzialis der Vergangenheit von der Form her identisch ist mit dem Irrealis der Gegenwart, weil es, also beides ist der Konjunktiv imperfekt und beides sind ja Dinge, die vom Sprechzeitpunkt aus betrachtet denkbar sind, aber nicht realisierbar sind. Das eine, weil es mit der Realität nicht vereinbar ist, das andere, weil wir nicht mehr an diesem Point in Time sind, wo es realisierbar wäre.
Genau, wo es gewesen wäre und da müssen wir dann halt im Deutschen auf ein anderes Tempus zurückgreifen, aber im Lateinischen ist das Imperfekte eigentlich komplett folgerichtig, wenn man es so betrachtet.
Genau, ja, genau.
Genau, das eine ist eher der temporale Bezug vom Nicht-Aktuellen und der ein andere ist eher der Abstrakte, genau. Und damit ist irgendwie Potenzialis der Vergangenheit und Irreales der Gegenwart irgendwie auch so ein bisschen das Gleiche, ne?
Genau, diese Unterscheidung zwischen dem Gegenwart und Vergangenheit stellt sich halt mal wieder als ein deutsches Thema heraus und nicht als ein lateinisches Thema.
So, und wenn wir jetzt unserem Nicht-Aktuellen und unserem Möglichen noch die Bedeutung abgeschlossen dazu packen, das heißt, wenn wir im Plusquamperfekt landen, dann sind wir beim Irreales der Vergangenheit, weil so viel mehr kann das Plusquamperfekt ja auch nicht, ne? Also noch den unerfüllbaren Wunsch der Vergangenheit, aber hier in der Möglichkeit bei Non als Negation kann es eigentlich nur noch den Irreales der Vergangenheit. Und auch das ist komplett folgerichtig, weil dann ist wirklich komplett vorbei. Wäre das doch so gewesen, aber so war es nicht und jetzt ist alles an, das ist definitiv vorbei.
Genau, und das ist aber das Wichtige, glaube ich, weil vom Lateinischen kommend ist halt das definitiv vorbei, folgt aus, es ist abgeschlossen. Deswegen der Perfektstamm.
Betont Handlungsgrenze. Ja.
Und das hat natürlich im Deutschen fällt das oft zusammen mit etwas, was wir als Vergangenheit beschreiben oder grammatisch markieren. Aber im Lateinischen müsste man es, wenn man es vom Lateinischen kommend aus benennt, müsste man eigentlich sagen, irreal ist der Abgeschlossenheit und nicht der Vergangenheit.
Ja. Genau, also es gibt eigentlich den unabgeschlossenen Irreales und den abgeschlossenen Irreales. Und das eine ist das Imperfekt und das andere ist das Plusquamperfekt. Und hier kommt eben wirklich auch nochmal das ins Spiel, was wir in der Tempusfolge versucht haben, hoffentlich irgendwie klar zu machen, dass es nicht heißt, dass das Imperfekt dass es nie vorbei sein kann. Gerade wenn was hätte ich tun sollen, ist ja irgendwie auch vorbei, ne? Aber das erklärt sich halt im Lateinischen anders als die Handlungsgrenze, ne? Sondern und ich wähle den Perfektstamm, in diesem Fall das Plusquamperfekt, wenn ich das betonen möchte, dass es vorbei ist. Und beim Imperfekt.
So ist es, genau.
Was ja auch, ne? Also wenn wir Thorates Logik jetzt weiter anwenden, und das habe ich auch in der Slavistik so gelernt, der perfektive Aspekt, also der mit der Handlungsgrenze, der ist markiert, der hat ein extra Morphem, weil der vom Perfektstamm ausgebildet wird. Deswegen hat der diese Bedeutung mit der betonten Handlungsgrenze. Wohingegen der imperfektive Aspekt, Der hat jetzt eigentlich, der ist nicht markiert. Der hat keinen, also der ist halt der Präsensstamm, aber der hat keinen extra Marker, der sagt, hallo hier, ich bin dieser und jener Aspekt. Deswegen betont der diese Handlungsgrenze nicht. Deswegen ist das eigentlich auch gar kein Aspekt, wenn man es ganz streng genommen mal nehmen möchte. Eigentlich gibt es nur den abgeschlossenen Aspekt. Ne? Genauso wie es eigentlich Präsens als Tempus nicht gibt.
Ja, ganz streng genommen, ja.
Und deswegen ist es beim imperfektiven Aspekt, also bei Präsens und Imperfekt und Futur 1, nicht entscheidend, ob da eine Handlungsgrenze ist oder nicht. Und beim perfektiven Aspekt, also Perfekt, Plusquamperfekt und Futur 2, ist das absolut essentiell, dass da eine Handlungsgrenze ist. Sonst würde ich nicht den Perfektstamm nehmen.
Ja.
Und so erklärt sich dann eben hin und wieder, warum da ein Imperfekt rumgurkt, wo wir das vielleicht intuitiv aus der ersten Art, wie man es lernt, nicht erwartet hätten, weil es da eben nicht um diese Handlungsgrenze geht, sondern nur darum, dass es nicht aktuell ist.
Ja.
Genau, und da sind mir beim Lesen, wie gesagt, im Studium durchaus einige Lichter angegangen, auch was konditionale Perioden und so weiter angeht, weil das da natürlich dasselbe in Grün ist.
Ja, und was auch spannend ist, ist eben, was wir jetzt gerade noch gesagt haben mit quasi Aspekt, ist eigentlich wieder auch hier natürlich die entscheidende Kategorie. Es gibt natürlich nämlich auch Fälle, wo der Potenzial ist der Vergangenheit mit einem Cognitive Plusquamperfekt ausgedrückt wird. Also Dixism, was quit Dixism, was hätte ich sagen sollen oder so etwas. Oder Dixisses oder so. Oder Credidisses oder so. Jedenfalls egal, diese Formen gibt's. Das weiß ich, weil ich das in irgendeiner Form mal recherchiert habe, weil ich darüber gestolpert bin und mir gedacht habe, so müsste das nicht eigentlich konnotativ imperfekt sein? Und so, ja, eigentlich, ja, was immer eigentlich heißt. Genau, und das ist halt dann eben ganz klar, dass das nicht unterschieden ist vom, also nicht grundsätzlich an der Form her unterschieden ist, sondern da liegt es halt auch einfach nur an der Betrachtungsweise. Ne? Wird diese Handlung, die jetzt nicht aktuell nicht realisierbar ist, wird die abgeschlossen betrachtet und wird diese Abgeschlossenheit betont oder ist es eben nicht so?
Genau. Und das ist ja auch der Kern von Aspekt. Deswegen heißt es ja auch Aspekt, die Betrachtung, die Blickweise. Und auch das ist was, wie möchte der Sprecher, die sprechende Person es darstellen? Möchte sie das als abgeschlossen markieren oder nicht? Und theoretisch ist auch hier oft denkbar, dass man eigentlich beides verwenden könnte, je nach Situation und je nachdem, was ich halt ausdrücken möchte.
Das Ding ist halt, man hat ja oft, also das, da ist dann wieder, verschwimmt dann wieder eine Grenze, ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie sage, Credidisses, ne, dann bin ich natürlich intuitiv gleich mal bei einem deutschen Konjunktiv, also deutschen irrealistischen Vergangenheit. Hättest du das geglaubt, ne? Und dann denkt man irgendwie gar nicht mehr drüber nach, dass es aber eigentlich da vielleicht einen näheren Zusammenhang gibt mit, versetzen wir uns mal in die Situation damals hinein, ne? Wäre es damals denkbar gewesen, das und so weiter. Aber ja, also wie ich es schon vorhin gesagt habe, es läuft meistens darauf hinaus, dass wir hier im Deutschen Linien ziehen, die aufs Lateinische sich einfach nicht merken lassen.
Da gibt es einfach keine klaren Entsprechungen. Und wie so oft, das hatten wir auch schon an der einen oder anderen Stelle, ist dann die Problematik, dass man es halt irgendwie ins Deutsche bringen muss und wie man das fürs Deutsche verständlich macht, der Grund dafür, warum wir diese Unterscheidungen haben. Also ich bin, wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Hortativ und der Jussiv und der Optativ Präsens Perfekt, dass das alles dasselbe ist. Und dass wir das halt nur, weil das eine halt mit Lasst uns, dass das andere mit Er soll und das andere mit Er möge übersetzt wird, irgendwie unterschieden werden muss.
Genau.
Das also zu Turatiers Darstellung zu dem Imperfekt und Plusquamperfekt. Eine Sache, die ich auch sehr interessant fand, ist, dass Turatier dieses Morphem möglich auch am Werk sieht, wenn der Relativsatz, und ich zitiere die deutsche Variante, die wesentliche Charakterisierung der zuvor bezeichneten Personen liefert. Soll heißen, das, was wir traditionell, also traditionell in dicken Anführungszeichen, als konsekutiven Nebensinn lernen, soll heißen Sund Qui. Also wenn ich Sund Qui irgendwo setze, also es gibt welche, die, dann wird da in der Regel automatisch ein Konjunktiv gesetzt, weil man das so lernt. Das ist ein konsekutiver Nebensinn. Da muss jetzt Konjunktiv rein. Da muss natürlich gar kein Konjunktiv rein. Natürlich gibt es auch mit Indikativ. Und was ist jetzt der Unterschied? Wenn ich bei Sund Qui ein Konjunktiv setze, dann, was ich dann sage, ich kann mir eine Gruppe vorstellen, die diese Eigenschaft hat. Und wenn ich ein Indikativ setze, dann beschreibe ich eine Gruppe, die ich als tatsächlich und definitiv existierend darstellen möchte. Und das kann ich natürlich auch tun. Meistens geht es darum, wenn ich so sage, ah ja, es gibt halt so Leute, die, dann ist es meistens was in meiner Vorstellung, was eine Vorstellung ist, was ein Bild ist, was
natürlich.
Ich zeichne.
Ja,
und dann nehme ich
genau.
natürlich, oder vielmehr dann nimmt Cicero natürlich ein Konjunktiv, weil das immer das ist. Wenn er ein Bild zeichnet, dann nimmt Cicero ein Konjunktiv. Weil es möglich ist.
Ja, genau. So ist eigentlich auch eine schöne Verbindung aus Indikativ und Konjunktiv. Ne? Auf der einen Seite sagt der Markierer, es gibt diese Leute. Und auf der anderen Seite wird dann halt irgendwie klar formuliert, okay, das ist aber eine Eigenschaft, die ich jetzt irgendwie formuliere, die ich dieser Gruppe zuschreibe. Genau. Und bei Horaz gibt es das ja auch mit Sun, Qi, Dikant und genau. so weiter. Und es sind aber eben immer Sätze, die verallgemeinernd über bestimmte Gruppen sprechen. Und verallgemeinernd heißt immer so, ich stelle mir jetzt diese Gruppe vor. Weil ich habe sie ja nicht konkret vor Augen, ich kann sie nicht konkret benennen. Wohingegen, wenn ich zwei Gruppen habe, von denen Gruppe 1 ist, die Gruppe 1 sagt A und die Gruppe 2 sagt B, dann mache ich das natürlich mit Indikativ. Sund qui A dikund et sund qui B
dikund.
Wenn
ich jetzt wirklich eine irgendwie, weiß nicht, Umfrage gemacht habe, eine repräsentative, und hier ist meine Sample Size und so viele haben das, es gibt hier welche, die haben das gesagt, und zwar so und so viele, dann würde ich dann Indikativ nehmen natürlich.
Ja, voll. Ja, da war ich sehr, habe mich sehr bestätigt gefühlt, wie du das dann nochmal aufgeführt hast, weil es ist etwas, über das ich sehr, sehr viel und oft diskutiert habe.
Und das ist halt so ein Punkt, also dieser Automatismus, ich habe hier ein sund qui, da muss ich ein Konjunktiv setzen. Das ist ein Automatismus, und der ist so nach dem System, das wir ja auch schon mehrfach kritisiert haben. Wir haben ja auch extra Folgen dazu, was mit Stilklausuren alles schiefläuft. Und ich kann total verstehen, warum man diesen Automatismus einfach lernt, weil es gibt sehr viel zu lernen, und man muss halt irgendwie diese Klausur bestehen. Ne? Also gar kein Vorwurf. Aber das ist so ein Musterbeispiel für das, was ich auch beim Unterrichten immer totes Wissen genannt habe. Also man lernt es auswendig, und dann wendet man es mechanisch an, ohne dass wirklich die Zeit oder die Kapazität oder den Nerv gehabt zu haben, alles fair enough, das zu hinterfragen, warum ist denn das so? Und es wurde einem vielleicht auch nicht wirklich erklärt, weil der Punkt ist halt, ja, das ist ein konsekutiver Nebensinn, hier Eigenschaft, fertig, Konjunktiv. Das ist halt so. Und das ist halt nicht einfach so, sondern es gibt einen Grund dafür. Und ich finde es immer viel wichtiger, sich zu fragen, warum ist das so? Und muss das wirklich so sein? Und was würde es bedeuten, wenn ich ein Indikativ setze? Und dann ist es nicht dieses auswendig gelernte Wissen, sondern was man auch wirklich anwenden kann, im Idealfall. Dass das mit der Realität von Zielklausuren und Bachelor und BAföG-Druck und so weiter alles nicht funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Ne? Wie gesagt, kein Vorwurf. Aber das ist so ein typisches Beispiel, wo das System an seine Grenzen stößt. Abschließend zu diesem Teil gibt es da noch Spekulationen in der Grammär, ob das Morphem möglich auch bei Relativsätzen mit finalem Nebensinn am Werk ist. Also sie schickten Legaten, die um Frieden bitten sollten. Und dann ist das auch Pacem Petterent oder so mit Konjunktiv. Und da haben wir dann in der Vorbesprechung diskutiert, also sie schickten da Gesandte, die um Frieden bitten sollten. Ist das nicht eher gewollt als möglich?
Würde ich auf jeden Fall so sehen, glaube ich, weil es ist ja eindeutig auch eine Wiedergabe eines Befehls. Ne? Also.
Und dann hatten wir die Diskussion darüber, also Relativsätze an und für sich werden ja mit Non negiert. Und daher kommt es ja wahrscheinlich. Aber du würdest ja, sie schickten Legaten, die irgendwas nicht machen sollten, das würdest du ja nicht mit Non negieren. Du würdest auch nicht Qui ne schreiben, du würdest einfach ne machen.
Ja.
Weil ne, sie schickten Gesandte, die irgendwas tun sollten, das ist ja eine Alternative von einem Utsatz, also einem Finalsatz. Und negierter Utsatz als Finalsatz ist ne. Und wenn ihr das irgendwo mal findet, schickt uns das gerne, unklassisch@proton.me mit Quinon plus Konjunktiv oder Quine mit Konjunktiv, das wäre wirklich mal ein guter Indikator, was es eigentlich gemeint ist. Aber ich würde behaupten, dass wenn es negiert ist, dass da nicht auf einen Relativsatz ausgewichen werden würde, weil es auch einfach fürchterlich klingt oder fürchterlich holpert, sondern man würde einfach einen Ne-Satz machen und fertig.
Ja, das ist auch die Erklärung, mit der ich damals irgendwie mal mich abgefunden habe, weil ich hatte, glaube ich, genau diese Situation, dass ich irgendwie überlegt habe, wie muss ich denn jetzt eigentlich einen finalen Relativsatz, also einen Relativsatz mit finalem Nebensinn, weil ein Relativsatz als Vertreter eines Finalsatzes, wie muss ich den verneinen? Und da findet sich in den Standardgrammatiken, die man hat, findet sich nichts dazu. Es findet sich auch im neuen Mengen nichts dazu. Und das hat mich dann irgendwie zu der Vermutung gebracht, okay, das kommt dann wahrscheinlich einfach nicht vor.
Genau.
Außerdem ist es, glaube ich, bei einem Relativsatz rein vom Kontext her selten so, dass man irgendetwas veranlasst bei Leuten, damit irgendwas nicht passiert. Ne? Also es ist rein von der Logik her selten irgendwie so, dass man da jemanden konkret mit irgendwas beauftragt, damit irgendwas nicht passiert.
Ja, aber Relativsätze mit Nebensinn ist ja auch so ein Riesenthema. Und wie hier schon angedeutet wurde und wie wir auch in verschiedenen anderen Folgen schon angedeutet haben, dass mit diesem, dann ist es halt ein konsekutiver Nebensinn. Das ist irgendwie unbefriedigend. Und das hatten wir auch in der letzten Tacitus-Folge, meine ich, dass das für uns eher eine Möglichkeit ist und die Finalsätze eher was gewollt, ne? Und da machen wir aber definitiv auch nochmal eine extra Folge zu und schauen uns das nochmal genauer an. Vielleicht finden wir ja noch einen negierten Final-Nebensatz.
Ja, möglich ist alles, aber das ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Thema, freue ich mich schon drauf.
Das wurde auch schon mal explizit angefragt, ob wir nicht mal Relativsätze mit Nebensinn machen können, weil es einfach ein Riesenproblem ist. Ja, nächstes Jahr, we promise.
Spoiler, alle Nebensätze sind Relativsätze.
Auweia.
In irgendeiner Form.
Moving on.
So, jetzt haben wir die Rubenbauer-Erklärungen präsentiert. Dann haben wir versucht, das mit den Einordnungen von Turati ein bisschen verständlicher zu machen. Jetzt schauen wir uns Originalstellen an. Und zwar haben wir da jetzt auch die Originalstellen herangezogen, die bei Rubenbauer und bei Turati für die schwierigsten Fälle als Illustration genannt werden und haben nochmal ein bisschen genauer drauf geschaut.
Auch weil es halt diese schwierigen Fälle, also nun, jetzt gehen wir nochmal auf Potenziales der Gegenwart mit Perfekt und so weiter ein, weil es halt einfach, weil es nicht so vorkommt.
Genau, also du hast ja schon gesagt, erster Punkt, Potenziales der Gegenwart im sogenannten zeitstufenlosen Perfekt. Also Vulgo, Konjunktiv Perfekt in der Verwendung als Potenziales der Gegenwart. Und da zitiert Turatier eine Stelle aus dem Bellum Jugurtinum von Sallust, 17.2, also Kapitel 17, Abschnitt 2, und zwar ist das De iis haut facile compertum narrauerim. Das heißt dann sowas wie, über diese, nämlich über diese Stämme, könnte ich kaum etwas Verlässliches erzählen.
Da kann man jetzt nicht wirklich sagen, hab das nicht erzählen können, weil er ist gerade dabei, ne? Also, wo ist da jetzt die Handlungsgrenze? Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, wir können es auch, also beim Prohibitiv nicht wirklich, und hier können wir es jetzt auch nicht hundertprozentig auflösen. Wir haben verschiedene Überlegungen angestellt. Die erste, also gut, Narem im Präsens klingt halt auch einfach fürchterlich.
Ich glaube, das habe ich nirgendwo jemals gehört.
Also was ist das für eine Form?
Das, also zweisilbig sowieso immer, ja.
Also Narem, das fließt ja gar nicht. Natürlich ist dann Naraverem viel schöner. Und das darf man wirklich nicht vernachlässigen. Und dann haben wir auch gedacht, ist das sozusagen eine Attractio Aspectus? Weil da steht ja dieses Compertum, ne? Also was verlässlich ist, was ich in Erfahrung gebracht habe oder halt nicht habe, weil ich es nicht in Erfahrung bringen konnte, weil es gibt halt keine Infos. Im Sinne von, ich habe da drüber nachgedacht und ich habe da recherchiert und das ist jetzt halt der Stand, den ich habe. Deswegen referiere ich das so, aber es ist halt nicht viel, was ich habe.
Genau. Und dann hat er eben dieses Perfekt mit Compertum, ne? Und dann würde sich dieser Perfekt-Aspekt von Compertum in der Produktion des Satzes, also in Sallusts Gehirn, quasi darauf auswirken, dass er dann für Narrare auch eine Perfektform wählt. Und das ist, finde ich, keine unrealistische Option, weil das ist etwas, das, also wie gesagt, vom Modus kennen wir das, also dass Sätze, die von konjunktivischen Sätzen abhängen, dann gerne auch mal in den Konjunktiv rutschen, einfach nur, weil sie quasi als
mitgehangen, mitgefangen.
Genau, entweder wirklich so, sie gehören mit zur inhaltlichen Aussage oder es passiert halt, weil wir alle ständig Grammatikfehler machen, wenn wir sprechen, es ist einfach so. Beziehungsweise wir sind halt ungenau oder wir lassen uns von anderen Dingen beeinflussen und so ist es auch hier. Ne? Und diese Attractio Aspectus.
Das ist kein Fachbegriff, bitte nicht merken.
Ist kein Fachbegriff, nein, aber das kommt also mit anderer Begrifflichkeit, aber das ist schon auch ein Phänomen, das war auch sowas wie Attractio Temporis, wenn man so will. Also das, es gibt da Fälle, wo statt einem Konjunktiv Imperfekt für einen Irrealis auch ein Indikativ Imperfekt verwendet werden kann und solche Geschichten. Und ich bringe es jetzt gerade nicht ganz zusammen, aber da gibt es manchmal Stellen, wo man von einer Attractio Temporis quasi sprechen kann. Also das ist jetzt nichts, was weit hergeholt ist eigentlich und ich finde es an der Stelle gar keine unattraktive Erklärung, dass wir das Compertum direkt davor haben und dann halt mit einem Perfekt weitermachen.
Ja, weil der Blick irgendwie, der Blick, der Aspekt darauf ist, dass ich habe hier halt recherchiert und ich habe nichts so, als Resultat.
Also so könnte man daran gehen, hier zu erklären, wieso da nicht Narem steht. Weil das ist wirklich so ein Fall von, man muss sich eigentlich jede von diesen Instanzen eigentlich einzeln anschauen.
Eigentlich schon, ja. Und dann gibt's noch so eine Phrase, die auch Rubenbauer sehr stark machen für diesen Potenziales der, also diesen zeitstufenlosen Potenziales. Und zwar Parce tua dixerim. Also, ne, Parquetur, dein Frieden, ne, im Ablativ, also mit deinem Frieden, unter deinem Frieden, mit deinem Einverständnis, Dixerem. Also, dann übersetzen die das auch mit, ich erlaube mir zu bemerken, dieses Parquetur Dixerem. Und da kann man jetzt, das kommt bei Cicero tatsächlich ein paar Mal vor, da kann man sich jetzt auch den Kontext anschauen, aber es ist wirklich so ein bisschen so eine losgelöste Phrase tatsächlich. Und es ist dann was, wo, ja, er sagt's ja gerade, ne, also mit Verlaub. Und dann sagt das natürlich. Also kann man jetzt nicht wirklich sagen, okay, ich habe mit deiner Erlaubnis, kann ich das ja jetzt mal gesagt haben. Das ist nicht der Kontext, sondern ich mit Verlaub, ihr gesteht mir das ja mal zu, ich sage das jetzt so, ne? Und das ist extrem phraseologisch, dieses Parquetur Dixerem. Und auch hier wieder, es klingt natürlich viel besser als Parquetur Dicam. Ist nicht ganz so schlimm wie in Darem, weil Dicam kommt ja schon vor bei Cicero. Aber das fließt viel besser, Parquetur Dixerem.
Genau, also es hat auch noch den zusätzlichen Vorteil, dass es die Form eindeutiger macht, also es als Konjunktiv eindeutiger macht.
Genau, weil Dicam könnte auch ein Futur sein, Dixerem nicht, das wäre Dixerum. Und hier wäre jetzt auch wieder, also wenn wir das versuchen, analog zu dem Naraverem zu erklären, wenn man jetzt unbedingt möchte, wo ist, also warum ist hier eine Handlungsgrenze überhaupt relevant? Dann vielleicht, also so haben wir versucht, uns das zu erklären, ich sage das mit deiner Erlaubnis und ich gehe davon aus, dass ich deine Erlaubnis habe. Und deswegen kann ich das jetzt sagen. Also ich bin in einem Zustand angekommen, in dem ich in deine Erlaubnis voraussetze. Und deswegen kann ich das jetzt sagen. Und da ist irgendwie die Handlungsgrenze ist quasi, ich setze voraus, dass ich dass du zugestimmt hast, dass ich das sage. Also da ist quasi so ein ganzer Gedankengang dahinter, der sich dann in diesem einen Perfekt widerspiegelt. Ähnlich wie bei dem Naraverem, naja, ich habe hier halt geguckt, ob es da irgendwas gibt an Infos, aber ist nicht. Und ja, ich habe vorausgesetzt, dass ich das jetzt sage, dass ihr mir schon zugesteht, dass ich das jetzt sagen darf, also sage ich das jetzt auch so. Ne? Das ist jetzt spekulativ natürlich, aber vielleicht ist da einfach der ganze Gedanke, die ganze Vorgeschichte sozusagen, verknappt drin und der Zustand wird jetzt betont, in dem ich mich befinde, in dem ich jetzt halt was sagen kann oder halt nicht über diese Stämme bei Sallust. Muss man nicht so sehen, glaube ich, aber das ergibt für mich am meisten Sinn.
Ja, also dass in dem Dixerem tatsächlich die Vorstellung drinnen steckt, so ich stelle mir jetzt mal vor, wie das ist, wenn ich es gesagt habe und stelle mir vor, dass du mir deswegen nicht böse sein wirst, finde ich, ist das schon nachvollziehbar. Also da finde ich mir den Aspekt schon nachvollziehbar.
Ich stelle mir vor, ich habe das schon gesagt und du warst mir nicht böse, weil ich deine Erlaubnis schon habe. So, ne?
Ja, genau.
Und dann steht es natürlich aber auch im Konjunktiv, weil ich es ja voraussetze. Ich habe deine Erlaubnis ja nicht wirklich, ich gehe nur davon aus.
Ja, natürlich, genau. Ich stelle mir das jetzt vor. Ne?
Ich weiß nicht, ob das unnötig verkompliziert ist, aber wir kommen auch gleich noch zu einem Fall, wo ich relativ sicher bin, dass da quasi ein Relativsatz fehlt. Und dass einfach ein verknappter Gedanke da drin steckt, finde ich eigentlich relativ attraktiv. Vor allem, weil es so selten ist, ja.
Also das war die Frage, wie und ob man den Konjunktiv Perfekt als Potenzialis der Gegenwart an den Stellen erklären könnte, ohne jetzt eben zu sagen, so, das ist halt bedeutungsgleich mit dem Konjunktiv Präsens.
Weil ist es dann nämlich nicht.
Genau. Und dann können wir natürlich gleich zum nächsten gehen, was Schwierigkeiten macht, nämlich Potenzialis der Vergangenheit im Konjunktiv Imperfekt, wie gesagt. Da gibt es im Rubenbauer eine Stelle aus Procluentio, Abschnitt 80. Quis tum auderet dicere, nocentem condemnatum esse opianicum, quis nunc audet negare. Und das heißt sowas wie, wer hätte damals gewagt zu sagen, Oppianicus sei als Schuldiger, also zu Recht, verurteilt worden. Und wer traut sich nun, das zu leugnen?
Ja, und da haben wir im Deutschen halt dieses, wer hätte das gewagt? Und das ist ja eigentlich ein, also ausus esset, steht da aber nicht. Also wenn wir jetzt nochmal aspektmäßig dran gehen, dieses, also quis tum audere, das ist ja das, worum es geht, das ist ein Imperfekt. Wer hätte damals gewagt, das zu sagen? Vor allem in dem Kontrast mit dem quis nunc audet, das ist ja einfach ein Indikativpräsens, also wer... Wen hätte es damals gegeben und wen gibt es jetzt? Warum jetzt hier aber keine Handlungsgrenze ist, kein Plus, kein Perfekt und auch kein Perfekt, ist irgendwie klar. Weil es ist nicht der Punkt, dass das vorbei ist mit dem. es war gar nicht vorstellbar, dass das jemand gesagt hätte, sondern der Punkt ist, damals war das halt nicht vorstellbar, dass das jemand wagt. Und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall, aber der Fokus ist auf dem Zustand, den es damals gab. Und Ausus Esset, das würde diese Abgeschlossenheit komplett überbetonen. Vor allem mit dem Tum daneben ist irgendwie dieses Nicht-Aktuelle nochmal stärker.
Ja, ich glaube, was ist wirklich, das war für mich dann so der Punkt. Ich habe mir dann gedacht, das Tum ist ja da.
Das reicht dann schon.
Und das Tum schiebt uns ja schon an den Punkt in der Vergangenheit. Und von dem aus können wir dann jetzt das betrachten. Ne? Quasi als eine irreale Situation.
Die nicht aktuell war. Damals.
Die nicht aktuell
war. Die war damals nicht aktuell. Genau. Und das reicht dann schon. Also, und dann muss man nicht noch die Handlungsgrenze extra betonen. Und was ich dann, also da bin ich echt zufällig drüber gestolpert, weil ich war halt, also das ist auch ein verkürzt ist es bei Rumbauer, aber die zitieren das eben. Und ich habe halt nach der Originalstelle gesucht und ich wusste nur, es ist irgendwo bei Procluentia. Und dann habe ich gesucht nach Quistum. Und bin dann früher in derselben Rede, in 55, über was anderes gestolpert, wo auch das losgeht mit Quistum erat qui. Also da hängt ein Relativsatz an dem Quistum erat qui. Und dann geht es irgendwie weiter bis arbitra retur. Also auch ein Imperfekt. Also wen gab es damals, der dieser Meinung gewesen wäre damals? Ne? Das ist gleichzeitig zu dem erat. Ja. Also als Zustandsbeschreibung von dem, was damals war. Und dann habe ich mir angeguckt und dachte, dieses quistum auderet, das ist doch genau dasselbe. Das ist doch eigentlich quis erat qui auderet. Und das ist genau das, was ich so, also wenn ihr jetzt gerade dachtet, boah, das mit der Handlungsgrenze, ja, das ist jetzt aber schon so ein bisschen konstruiert, dann gebe ich euch total recht, das war ein bisschen unbeholfen vielleicht. Aber das ist genau das, was gemeint ist. Wen gab es damals, in dem Zustand gewesen wäre, dass er das gewagt hätte? Quis erat qui auderet. Und da muss man es halt zu dem erat, das da jetzt nicht steht in dem Satz, aber das da irgendwie in dem Gedanken schon drin ist. Wen gab es damals, bei dem das vorstellbar wäre, dass er das gewagt hätte? Na, niemanden. Deswegen steht es auch im Imperfekt, ne? Weil es nicht aktuell nicht möglich ist. Und diese Gleichzeitigkeit des Zustandes zu dem Errat, die in dem Quistum Errat qui arbitra retur, das ist genau dasselbe wie dieses Quistum auderet. Und deswegen meine ich auch, manchmal steckt da vielleicht auch so ein verkürzter Gedanke drin, der halt bei dem Quistum Errat qui auderet mit dem qui arbitra retur mit dem Nebensatz irgendwie ausformuliert ist und der bei dem Quistum auderet, wo dann nicht der Nebensatz steht, sondern das einfach einmal kompakt ist. Ja, wen gab es denn damals, der das getan hätte? Na, niemanden. Und das muss doch da im Hinterkopf gestanden sein. Warum da nicht ausus esset? Weil dann wäre es ja vorzeitig. Und quis tum erat qui ausus esset, das wäre ja komplett schief.
Ja, genau. Und ich glaube, es wäre halt irgendwie auch der Punkt verloren, den Cicero zu machen versucht. Nämlich eben genau die Gegenüberstellung von dem Zustand damals, den er quasi unter Anführungszeichen von innen heraus betrachtet, und dem Zustand jetzt, den er auch von innen heraus betrachtet. Weil das ist Ausus Esset, eben mit dem Blick auf die Abgeschlossenheit und so weiter, das schiebt das Ganze halt natürlich schon einfach ein Stück weiter weg.
Genau.
Da sind wir dann nicht mehr mittendrin, wie gesagt, sondern da ist es dann halt schon vorbei.
Genau, und die Betrachtung ist eine andere. Und Ausus Sit wäre sowieso komplett schief, weil es ja eigentlich, na, also eigentlich, was ist hier Potenzial dran? Ja, wen gäbe es, wen könnte man sich vorstellen? Aber eigentlich ist es auch nicht wirklich ein Potenzial. Das ist halt ein Irreales ohne Handlungsgrenze. Weil damals das halt nicht möglich. Es war nicht vorstellbar, es war nicht möglich, es gab niemanden, der das gewagt hätte. Ich möchte das, also Cicero möchte das als damals nicht aktuell nicht möglich darstellen. Ne? Und ja, dann kann man sagen, das ist ein Potenzial aus der Vergangenheit, wenn man unbedingt möchte, weil die Möglichkeit in der Vergangenheit nicht gegeben war. Aber eigentlich war sie halt auch nicht da, die Möglichkeit.
Ja, ich glaube, das ist eben der Punkt. Also die wenn du eben diesen Quistum auderet Satz hernimmst, das impliziert doch, dass es eigentlich zum damaligen Zeitpunkt eben auch eben nicht vorstellbar war, dass es so jemanden gibt. Das kann jetzt auch irgendwie nicht eine Situation sein, in der man, sagen wir drehen die Uhr zurück und sind dann ist die ehemalige Vergangenheit unsere neue Gegenwart. Dann wäre das aber kein Quis audeat, ja, sondern auch dort wäre es ein Quis auderet. Auch dort wäre es eine Sache, die nicht zutrifft in der Situation.
Ja, und eine Handlungsgrenze da reinzubringen, würde den Blick verschieben. Und das will Cicero nicht. Sondern genau, er will uns in diese Situation versetzen von damals. Und deswegen ist es ein Irreales ohne Handlungsgrenze. Weil ja in der Tat in der Situation damals es komplett undenkbar war, dass jemals jemand anders darüber denken würde.
Genau. Ist eigentlich auch interessant, ne? Weil so macht es, in der Verwendung wird halt eben auch eigentlich klar, dass das quasi kein verschobener Potenzial ist, sondern eben tatsächlich auch damals irreal war. Ne?
Ja.
Trägt auch noch mal was zum Inhalt, zur inhaltlichen Präzisierung eigentlich bei. Also ja,
und
sehr cool.
Nochmal der Punkt, wie wir da drauf kommen, ist halt, oder also ich meine, man muss da nicht mitgehen bei der Analyse, aber der Punkt, den wir halt dann immer versuchen zu machen, ist, okay, was würde es denn bedeuten, wenn da Ausus Esset steht? Oder Ausus Sit, was komplett schief wird, weil das der falsche Grad der Realität ist, der ist perfekt. Das ist das, was mir immer am ehesten hilft, um mir nochmal zu vergegenwärtigen, nee, da muss ein Imperfekt stehen, weil das Ausus Esset wäre komplett falsch. Aber warum ist das falsch? Was bedeutet das wirklich? So ist dann immer der Gedankengang. Also wer hätte das damals gesagt, bevor das und das passiert ist, damals, und was ist jetzt heute? Dann würde man vielleicht ein Plusquamperfekt nehmen.
Ja, genau.
Aber es geht nur um den Zustand damals. Und der ist jetzt zwar vorbei, aber wir betrachten das als Zustand, als damaligen Zustand. Und dann ist es egal, ob das jetzt vorbei ist, auch wenn der Kontrast mit der Gegenwart ist. Aber wir betrachten es als Zustand in der Vergangenheit, als es so war. Oder vielmehr, als es nicht so war und niemand sich das vorstellen könnte, dass es anders war. Und wenn wir das betrachten als Zustand in der Vergangenheit, dann hat dieser Zustand keine Handlungsgrenze, weil er aus damaliger Sicht keine Handlungsgrenze hatte. Das muss die Erklärung sein, finde ich.
Ja, na, da gehe ich, glaube ich, mit. Und wir haben noch ein anderes Beispiel dafür mitgebracht. Das führt Turatier an. Das ist aus Sallusts Catilina, Kapitel 25, Abschnitt 3. Da geht es um Sempronia. Und er sagt dort, Pecuniae an famae minus parceret, haut facile discerneris. Also ob sie ihr Geld oder ihren Ruf weniger schonte, hätte man nicht leicht entscheiden können.
Das ist dann wieder sowas, wo man halt im Deutschen, man hätte das nicht entscheiden können damals. Also sie hat sich irgendwie verschwenderisch verhalten und ihr Geld zum Fenster rausgeworfen und ihrem Ruf geschadet und alles schlimm, ne? Und ob sie jetzt sich weniger darum oder darum gekümmert hätte, naja, das hätte man halt damals nicht entscheiden können, so. Und das ist aber auch wieder ein Reales ohne Handlungsgrenze. Weil in der damaligen Situation gab es niemanden, der sich da ein Urteil bilden wollte, weil sie sowieso alles zum Fenster rausgeschrieben haben. Also vielleicht ist es auch egal, ne? Also warum muss man es überhaupt entscheiden? So, ne? Und wenn ich jetzt hier, also schon gerade mit dem, ob sie, also da wäre jetzt auch wieder ein Perfekt, wäre komplett wild, weil das der falsche Grad von Realität ist, weil dann wäre es ja durchaus eine Möglichkeit. Und es geht ja hier gerade um diese absurde Situation, dass sie mit allem um sich schmeißt, ne? Und ein Plusquamperfekt, also haut des Crevices, das würde ja heißen, das hätte man damals nicht entscheiden können, aber heute vielleicht schon. Und darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, ja, weiß ich doch nicht, was die gemacht hat. Weiß ich bis heute nicht. Das ist also auch wieder eine andere Betrachtung der Situation. Also da ist jetzt wieder eher das Abstrakte, nicht Aktuelle. Also weil sie, während es bei der einen Situation, die wir gerade hatten, bei Cicero wirklich das Temporale, nicht Aktuelle war. Und hier ist es jetzt wieder eher das Abstrakte, ne? Also die Möglichkeit der Entscheidung über diese Aktion, die sie da vollzogen hat, die ist halt nicht mit der Realität vereinbar. Damals nicht, heute nicht, überhaupt nicht. Weil wir haben doch auch keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat.
Ja, das ist ja auch genau das. Also wenn wir jetzt das eben nicht als Potenzial ist der Vergangenheit unbedingt sehen wollen, sondern wenn wir sagen, okay, es ist ein Konjunktiv Imperfekt und wir können das auch als Irreales der Gegenwart sehen, dann ergibt es ja plötzlich genauso viel Sinn. Ne? Also man kann es ja auch jetzt nicht unterscheiden. Ne? Genau das, was du gesagt hast. Also die Handlungsgrenze ist das Entscheidende. Es wird keine markiert und es kann sich dementsprechend auf den Zeitpunkt in der Vergangenheit beziehen oder es kann sich auf den gegenwärtigen Zeitpunkt beziehen. Zu jedem von diesen beiden Zeitpunkten ist es mit der jeweiligen Realität nicht vereinbar.
Und wenn man das jetzt übersetzen möchte, dann hat man halt diese ganze Erzählung in der Vergangenheit und dann würde man auf Deutsch natürlich schon in der Vergangenheit sagen, ja, das hätte man nicht entscheiden können. Man könnte auch überlegen, ob man dann schreibt, da war und ist nicht festzustellen. Ne? Das könnte man schon auch machen. Ja, aber es ist aus dem deutschen Kontext schon naheliegend, da in der Vergangenheit zu bleiben. Aber man müsste das nicht. So, das Lateinische hat halt mit diesem zusätzlichen Punkt des Aspekts nochmal andere Möglichkeiten, das aufzumachen. Und wie man das jetzt gut oder besser oder richtig übersetzt, ist nochmal eine andere Frage. Aber uns geht es ja jetzt erstmal darum, das Lateinische zu verstehen. Und da ist es in der Tat wieder ein Irreales ohne Handlungsgrenze eigentlich und nicht ein Potenziales der Vergangenheit. Weil ein Potenziales der Vergangenheit ist es im Deutschen.
Ja, genau. Man hätte können. Ja, also so viel zum Potenzial ist. Dann haben wir noch den Dubitativ der Vergangenheit, ähnlich gelagertes Problem, also quid fuckerem, ne? Was hätte ich tun sollen?
Genau, und da steht ein Imperfekt, obwohl wir vielleicht ein Plusquamperfekt erwartet hätten.
Ja, und da haben wir jetzt feststellen müssen, das ist tatsächlich gerade bei Cicero gar nicht so super einfach zu finden, speziell wenn man es halt als nicht abhängige Aussage sehen möchte, finden möchte.
Vielleicht habe ich in den falschen Stellen gesucht, aber irgendwann war es schon dünn, was ich da aufgetan habe.
Was wir jedenfalls gefunden haben, ist aus Pro Rabirio, nämlich eine letztendlich auch ziemlich stark textlich rekonstruierte Stelle.
Ja, das Quid Fuck steht gar nicht da, das steht nur das RM da in der Überlieferung, aber aus dem Kontext ist schon sehr naheliegend, ich würde auch sagen, da stand mal Quid Fuckerem.
Genau, da steht eben Quid Fuckerem si Titus Labienus caedem civium fecisset ut Lucius Saturninus. Also was hätte ich tun sollen, wenn Labienus ebenso wie Saturninus ein Blutbad unter den Bürgern angerichtet hätte?
So hat er aber nicht, ne? Das fecisset, das ist der Punkt. Und ich fand es ganz lustig, weil ich war halt so generell auf der Suche nach Quid Fuckerem bei Cicero und hab dann auch einfach mal so ein bisschen rumgegoogelt, was da so Leute, ob das, weil Quid Fuckerem so ein typisches Beispiel eben ist für diesen Dubitativ der Vergangenheit. Und hab das tatsächlich gegoogelt, um zu gucken, was die Leute da so drüber und was sie da für Stellen vielleicht anführen. Und bin dann über die Loeb-Übersetzung gestolpert und die übersetzen tatsächlich What should I do? Also die übersetzen nicht mal What should I have done? Mit Vergangenheit. Also für die ist das sogar Gegenwart, aber irreal ist dann eigentlich. Und das ist dann irgendwie auch wieder ein Irreales ohne Handlungsgrenze, weil die Situation, die Cicero hier betrachtet, ist ja, was wäre denn meine Möglichkeit, meine Handlungsfähigkeit, wenn wir in der Situation wären, also wenn wir uns in dieser Situation befänden, in der die Situation so ist, dass er das getan hätte in der Vergangenheit. Also da fecisset, da ist die Handlungsgrenze, also erstmal muss er das getan haben, damit wir die Diskussion überhaupt haben. Oder er hat es eben nicht getan, also definitiv nicht getan. Und jetzt haben wir diese andere Diskussion. Und warum muss, also der Blick ist gar nicht so sehr auf die Vergangenheit bei dem Fuckerem, sondern der ist, okay, was wäre meine Möglichkeit? Ja, wahrscheinlich gar keine, weil dann ist ja nichts, ist nichts zu retten oder so, ne?
Also genau, ist wie eigentlich das Gleiche wie vorhin. Was wäre meine Möglichkeit? Was ist meine Möglichkeit? Im Lateinischen ist es beides egal, weil es geht letztendlich darum, eben wenn die Situation so ist, wie ich es mir vorstelle, dass aber nicht mit der Realität vereinbar ist, dass er das getan hat, was ist dann in dieser Vorstellung, die nicht mit der Realität vereinbar ist, das, was ich tun muss? Und diese Frage gilt sowohl, wenn ich auf die Vergangenheit schaue, als auch jetzt. Beziehungsweise ich schaue gar nicht auf die Vergangenheit.
Die hat keine Handlungsgrenze.
Ja, genau.
Die gilt einfach.
Die gilt einfach.
Das ist die Situation, ja, genau. Und deswegen steht da auch nicht Quid Fecisset.
Ja, klar.
Weil das wäre ja völlig schief.
Ja, weil er muss ja erstmal irgendwie überhaupt einen Ansatz haben, um das anfangen zu können. Da ist da noch gar nicht davon zu sprechen, dass er darauf blickt, dass es abgeschlossen ist. Ja. Ne? Ist undenkbar, dass es abgeschlossen ist. So stellt er es jedenfalls dar. Genau. Genau, also das auch irreales ohne Handlungsgrenze. Dann haben wir natürlich noch das große Thema Prohibitiv.
Verbot mit dem Perfekt. Also eigentlich was in die Zukunft gerichtete, was aber im Perfekt mit der Handlungsgrenze steht und halt nicht ein Futur 2 ist.
Genau. Der
Futur 2 ist ja auch in die Zukunft gerichtet, aber mit Handlungsgrenze. Wobei es tatsächlich, kleiner Spoiler, schon mal bei der einen oder anderen Form wir uns gar nicht so sicher waren, ob es wirklich Perfekt ist. Aber schauen wir es uns
genau,
an.
Genau, also das erste Beispiel, das wir haben, ist aus De Oratore von Cicero. Buch 2, Kapitel 280, da sagt er, quaeso inquit praetor adversario meo da istum patronum, deinde mihi neminem, dederis. Und die Übersetzung ist, bitte, sagte er, praetor, gib meinem Gegner da diesen Anwalt und gib mir dann keinen.
Also das wird als prohibitiv gelistet, weil halt der offensichtliche Gegensatz ja zwischen dem da, was eindeutig ein Imperativ ist, also dafür kein Weg dran vorbei, und also gib meinem Gegner den da und dann gib mir niemandem das Neminem, da ist die Negation drin und deswegen brauche ich jetzt eigentlich einen negierten Imperativ, weil das Neminem als Negation zählt. Und deswegen steht jetzt hier dieses Dederis als Perfektkonjunktiv und eben nicht Neminem des. Aber dass dann nicht Neminem des steht, ist ja auch klar. Was ist denn das?
Ja, das klingt hässlich. Also ja, ist wieder so ein Fall. Es ist ein bisschen schwer, das gut irgendwie allgemeinverständlich zu erklären, aber das ist halt wirklich auch eine Klanggeschichte. Man hat nicht so ein einsilbiges Wort am Schluss des Satzes, das passiert einfach nicht.
Ja, und das ist der Punkt, wo ich Ihnen Nachdrücklichkeit auf jeden Fall gebe, weil das Dederes ist viel nachdrücklicher als Des, schon allein, weil es einfach länger dauert auszusprechen. Das hat viel stärkeren Rhythmus. Also ich bin jetzt nicht so im so Prosa-Rhythmus, könnte man wahrscheinlich noch einsteigen. Da bin ich jetzt nicht so bewandert, um euch jetzt aus dem Kopf zu sagen, welche Klausel da jetzt die favorisierte ist. Aber es klingt einfach besser.
Ja, nein, definitiv. Ja.
So, das ist das eine. Aber das ist jetzt natürlich als nicht abschließend befriedigend. Also es klingt halt besser. Also manchmal ist es schon einfach der Grund, es klingt halt besser. Ich habe definitiv schon Konjunktive bei Cicero gesehen, wo die Sache ist, klingt halt besser. Das ist ja auch das bei Tacitus, ne? Dass er sagt, dass Cicero alle Sätze immer mit esse videatur beendet, statt mit esse videtur, weil halt esse videatur einfach schöner klingt. Warum steht da Konjunktiv? Weil Cicero es schöner fand. Das ist tatsächlich manchmal die erlaubte, finde ich, Erklärung. Aber hier ist jetzt nicht die Frage, warum steht da kein Indikativ und kein Imperativ, sondern die Frage, warum steht da jetzt ein Perfekt? Und dass da ein Konjunktiv steht, ist nochmal die andere Sache. Und da haben wir tatsächlich überlegt, könnte das nicht auch ein Futur 2 sein? Also gib meinem Gegner den da und mir hast du ja keinen gegeben. Also ich hab keinen, ist so die Konsequenz. Und selbst wenn man es nicht als Futur 2 ansieht, weil so ganz geht's nicht auf, man kann schon bei dem Konjunktiv perfekt bleiben. Aber vielleicht ist auch da der Gedanke irgendwie dahinter. Und ich meine jetzt nicht, dass das das entscheidende Kriterium ist, warum Cicero das gesetzt hat, aber vielleicht kann man sich's erklären mit dem Gedanken dahinter, dass da schon eben dieser Gedanke dahinter geht, okay, und dann gib mir halt keinen und dann bin ich in der Situation, dass ich keinen habe. Weil dieser Geben-Prozess nicht vollzogen wurde. Und da sind wir wieder bei diesem, das Nee mit dem Perfekt, also mit der Handlungsgrenze. Und wir erinnern uns nochmal, das Perfekt an und für sich ist kein Tempus. Ne? Das Perfekt sagt nur abgeschlossen. Egal auf welche Zeit bezogen. An und für sich sagt das Perfekt nur, ich bin abgeschlossen. Das Perfekt muss keine Vergangenheit bedeuten. Das Abgeschlossene bedeutet meist eine Vergangenheit, weil abgeschlossene Dinge in der Regel vorbei sind. Aber das Perfekt muss nicht in sich auf die Vergangenheit beziehen. Und das wäre hier halt sowas, wo es wirklich nur der Aspekt betont wird und ich halt, ja, okay, gut, dann gib mir halt keinen und dann habe ich halt keinen. Mach doch.
Ja, denkbar ist es, ja.
Es ist auch nicht hundertprozentig befriedigend, also bei dem oben mit dem Naraverim und dem, da bin ich mir noch eher. Also dass da irgendwie noch ein ganzer Gedanke dahinter steckt, das finde ich naheliegender. Bei dem Prohibitiv, da komme ich auch an meine Grenze. Von dem muss man das erklären können oder ist es am Ende nicht doch einfach, weil es besser klingt. Und dann ist es vielleicht auch aus der Sprachgeschichte so ererbt, weil da halt im Indoeuropäischen auch diese Form stand und dann ist es halt so geblieben, weil es schöner klingt, das kann auch sein. Aber ich möchte mich trotzdem fragen, kann man es nicht doch irgendwie aus der Sprache selbst in der Stufe des klassischen Lateins irgendwie erklären? Und das wäre die Erklärung, dass der Fokus auf dem Resultat liegt.
Ja, ich glaube, näher kommen wir tatsächlich nicht hin. Nee. Aber ich finde es auch immer wichtig, darüber nachzudenken.
Naja.
Gut, und dann haben wir noch eins aus den Briefen. Briefe darf man ja normalerweise nicht anschauen, weil da ist Cicero ja plötzlich eine ganz andere Person und kann viel schlechter Latein.
Ja, Turatier nimmt das als Beispiel, weil ich finde das einen sehr gute Parallele eigentlich.
Genau, da schreibt dann Atticus von unterwegs oder mehr oder weniger von unterwegs. Tu tamen sequit de Hispani sibe quid aliud perge quae suscribere, nec meas literas expectaris, kurz vor expectaveris, nisicum quo opto pervenerimus aut sequit excursu.
Bei Rumbauer steht es übrigens auch als Beispiel für prohibitiv. In verkürzter Form, aber da steht nur das Perge quae suscribere, nec meas literas expectaris. Aber ja.
Genau.
Rumbauer zitieren auch aus dem Brief.
Und das heißt sowas wie: Du aber schreib mir weiter, wenn es etwas über die Spanier oder was anderes gibt, bitte. Aber erwarte keinen Brief, nec meas literas expectaris, aber erwarte keinen Brief von mir, außer ich bin da angekommen, wo ich hin will oder was von unterwegs. Also das ist so ein Fall von...
Ist schon sehr verkürzt, was sie zu oder
Syntax ist optional. Aber
Secret Excursu oder was von unterwegs ist schon sehr. Also das hätte er jetzt vielleicht in einem philosophischen Dialog nicht so geschrieben.
Wahrscheinlich nichts, ja.
So, und wir haben jetzt hier aber auf jeden Fall wieder dieses Perge-Skribere. Also Perge ist ja, fahr fort damit, mach weiter zu schreiben. Also schreib mir weiter. Deswegen Perge-Skribere, Perge ist der Imperativ. Und dann kommt das Neck, damit ist meine Negation im Spiel. Und damit muss ich in Anführungszeichen diesen Prohibitiv setzen. Und das ist dieses Expectares, beziehungsweise Expectaveris, ist also eindeutig auch ein Perfekt eigentlich. Mhm. Und hier ist jetzt natürlich auch wieder, ja, es klingt halt besser als ne expectis.
Das ist richtig.
Es ist wirklich ein wiederkehrendes Ding. Also bei dem ne fekeres, ne fakias, da ist es nochmal was anderes. Ne fakias finde ich jetzt nicht so schlimm. Also das ist auch ein häufiges Beispiel, da haben wir jetzt nichts von bei. Aber wobei man ne fakias natürlich auch hört, auch findet, also bei Plautus und so. Aber egal. Also ne expectis ist irgendwie nicht so, das fließt nicht so. Und es geht ja hier auch um die ganze Sache so, okay, erwarte keinen Brief von mir, außer ich bin angekommen, ne? Und das ist ja dieses Perven Nerimus, das ist ja auch ein Perfektstamm, ne? Da würde man wahrscheinlich sagen, ist ein Futur 2, ne? Aber
ja, würde man, glaube ich, machen. Ne?
Aber man ist eben auch so in diesem Zustand, oder Cicero stellt sich diesen Zustand vor, schreib mir bitte weiter, aber geh davon aus, da kommt jetzt erstmal nichts zurück.
Ja.
Und dann ist diese Erwartungshaltung, also das ist so ein bisschen auch wie dieses Brief-Perfekt, ne? Also Cicero stellt sich quasi das so vor, dass es bei Atticus schon angekommen ist und Atticus diesen Gedankengang auch vollzogen hat. Und jetzt das Resultat ist, dass er nicht davon ausgeht, dass da jetzt eine Antwort kommt, wenn er seinen nächsten Brief schreibt. Das ist auch wieder so ein bisschen konstruiert, aber es ist auch so ein bisschen wie dieses Parcetua Dixere, ne? Also geh einfach mal davon aus. Mit dem Wissen, schreib mir weiter mit dem Wissen, dass ich dir nicht antworte.
Ja, ja, genau. Also genau, ich stelle mir jetzt vor, oder ich stelle mir vor, oder ich wünsche mir, wie auch immer, dass du in der Zukunft nicht die Erwartung gehabt haben wirst, dass ich dir schreibe, weil sonst wärst du ja vielleicht enttäuscht. So, ja. Ne? So irgendwie in die Richtung. Komm nicht zu der Erwartung.
Genau, komm gar nicht erst zu der Erwartung, dass das so sein wird, weil es wird so nicht sein.
Interessante Forderung übrigens. Ne? Also, du schreib mal schön weiter.
Mach mal, aber ich antworte jetzt erstmal nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da gerade los war in Buch 10. Das weiß gar nicht, ob es da Exil ist, glaube nicht, aber egal. So viel mehr Kontext konnten wir jetzt für diese Folge auch nicht mehr recherchieren. Eigentlich müsste man sich dann den ganzen Kontext von dem ganzen Werk nochmal viel mehr angucken und so. Dann kommt man vielleicht nochmal zu einem anderen Blick, aber wir haben jetzt halt versucht, wenigstens den ganzen Satz uns anzugucken, was ja schon mal ein bisschen mehr ist, als in den Grammatiken üblicherweise steht. Also das sind so unsere Versuche, diese Grenzfälle von, warum ist das jetzt wirklich so zu erklären in verschiedenen Einzelfällen, aber es ist auch irgendwie eine Einzelfallentscheidung, eben weil das relativ schwer ist, gerade diese etwas, also vom Deutschen her sehr schwer nachvollziehbaren aspektuellen Unterschiede, weil wir Aspekt in der Form eben nicht haben. Das ist halt, da muss man sich jeden Fall einzeln angucken und sich nochmal vergegenwärtigen. Aber was meint er denn jetzt damit? Also wie möchte er das betrachtet wissen?
Genau.
Das war ein Versuch.
Das war ein Versuch.
Okay. Schauen wir nochmal unterm Strich, was nehmen wir jetzt hoffentlich mit aus dieser Folge. Also ich habe quasi, ne, nachdem das Skript irgendwie so weit stand und wir da sehr lange über diese Konjunktive in den Fällen da diskutiert haben. Okay, Fazit. Kriegt man das jetzt noch irgendwie so zusammengefasst, dass es tatsächlich Sinn ergibt? Na, mal gucken, ob's passt.
Mal schauen.
Also, let's go. Konjunktiv im Lateinischen drückt einerseits etwas aus, das die sprechende Person will oder nicht will. Und andererseits etwas, das sie für möglich hält oder nicht möglich. So, also gewollt und möglich.
Genau.
Und jetzt schauen wir nochmal auf die verschiedenen Tempus-Konjunktiv-Kombinationen und was die bedeuten. Also einmal Konjunktiv-Präsens. Das ist kein Tempus, also bezieht sich auf jede beliebige Zeit und hat keine Handlungsgrenze betont, also könnte in alle möglichen Richtungen sich erstrecken. Das heißt, was ich will oder für möglich halte, wenn ich es im Konjunktiv-Präsens ausdrücke, das kann tatsächlich passieren. Das wäre dann, wenn man es so bezeichnen möchte, Potenzial ist der Gegenwart oder auch ein Konzessiv übrigens der Gegenwart. Ne? Mag er das so sagen?
Genau.
Das ist tatsächlich, es kann tatsächlich passieren. Und das ist, wenn ich das als gewollt ausdrücke, dann ist das schon was ich möchte. Mhm. so optativ erfüllbarer gedachter Wunsch der Gegenwart oder auch ein Jussiv. Wenn ich was im Jussiv ausdrücke, dann möchte ich schon, dass das passiert, ne? Oder auch im Hortativ. Mhm. Oder wenn ich gerade an mir selber zweifle, dann frage ich schon nach, idealerweise nach einer Option, die ja auch tatsächlich machbar ist, ne? Dubitativ, quid facia, was soll ich denn tun? Sagt mir mal bitte. Aber ich möchte jetzt auch wirklich was ich machen kann. Mhm. Das ist Konjunktivpräsens. Dann haben wir Konjunktiv perfekt. Das ist auch kein Tempus, kann sich also auf jede beliebige Zeit beziehen, aber hat diese Handlungsgrenze, weil es im Perfektstamm ist, deswegen immer Handlungsgrenze betont. Das heißt, was ich will, ist vielleicht schon passiert, optativ erfüllbar gedacht der Vergangenheit, ne? Denkt an den Freund, der bei den Olympischen Spielen ist.
Genau.
Oder auch der Konzessiv der Vergangenheit, ne? Ja, mag das so gewesen sein. Mhm. Ist gut möglich, dass das so war. Oder ich gehe davon aus, dass das möglich gemacht wird. Mhm. Das ist dieses Parketur Dixere. Mhm. Ich gehe, ne, mit Verlaub, ich sage das jetzt mal, ich gehe davon aus, dass das passiert.
Ja.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das jetzt. Ich hatte bestimmte Gründe, warum ich davon ausgegangen bin. Jetzt passiert es so. Oder vielleicht habe ich auch alles dran gesetzt. Das ist dieses Naravere. Oder ich will, dass wir gar nicht erst dazu kommen. Das ist dann der Prohibitiv. Da war also eine Möglichkeit und ich habe getan, was ich konnte, aber jetzt habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Vielleicht kann man es so erklären, wenn man denn unbedingt das zusammenfassen möchte.
Ja, Konjunktiv Perfekt ist wirklich das größte Rätsel in diesem Zusammenhang.
Das ist immer das größte Problem, ja. Wenn ich das morgen nochmal anschaue, sehe ich es vielleicht nochmal anders, aber so ist es jetzt erstmal. Genau, also die Möglichkeit ist tatsächlich gegeben. Ich stelle mir das als möglich vor, solange ich es nicht verneine. Und irgendwas in meinem Gedankenkonstrukt führt dazu, dass irgendein Zustand erreicht wurde. Ne? Entweder bei mir selber oder ich möchte gar nicht, dass der erreicht wird. Oder ich möchte, dass er erreicht wird. Das ist irgendwie das, was beim Konjunktiv dahinter steckt.
Ja.
So, jetzt Konjunktiv perfekt. Ja, wie gesagt, ist das, was am schwierigsten ist. Aber war halt auch dieses. Es ist kein Tempus und hat nur dieses Abgeschlossene. Und dieses nur Abgeschlossene ist meistens Vergangenheit, aber muss nicht Vergangenheit sein. Das ist halt einfach wahnsinnig schwer in den Kopf zu kriegen vom Deutschen aus, weil das haben wir nicht.
Ja, ja, es ist halt wirklich die Zwischenform, ne? Ja.
Ja. Und deswegen ist es einfach super schwer. Tu mich bis heute schwer. Ja,
ich mich auch.
So. Aber jetzt haben wir nochmal die Sachen, die wir ein bisschen besser verstehen. Konjunktiv imperfekt ist nicht aktuell und keine Handlungsgrenze. Das heißt, was ich will oder was ich für möglich halte, das geht gerade nicht. Das ging vielleicht auch vorher nicht und vielleicht geht's auch nie. Aber ich äußere das jetzt als Zustand ohne betonte Handlungsgrenze. Na, das ist zum Beispiel dann dieser Optativ der unerfüllbaren Gegenwart. Ich wünschte, es wäre so, ist es aber nicht. Oder der Reales der Gegenwart. Wäre es doch so, ist es aber nicht. Oder halt dieses Potenzial ist der Vergangenheit, wo das als Zustand dargestellt wird. Aber es war halt nicht so. Sondern der Zustand, den stelle ich als nicht aktuell dar. Aus der damaligen Sicht. Und halt auch dieses Dubitativ der Vergangenheit, in Anführungszeichen, was eigentlich auch ein Irreales ist. Ne? Das sind alles Varianten vom Irreales ohne betonte Handlungsgrenze.
Ja, genau.
Dann, das ist dann vielleicht auch vorbei, weil es halt nicht aktuell ist. Aber diese Handlungsgrenze ist nicht das, was ich entscheiden möchte, sondern die Betrachtung ist der Zustand, der halt nicht aktuell ist oder war. Je nachdem, so oder so. Auf jeden Fall geht nicht. Der Wunsch oder was ich für möglich halte oder was ich will, geht nicht. Und Konjunktiv plus Perfekt ist nicht aktuell plus betonte Handlungsgrenze. Das heißt, was ich will oder für möglich halte, das ging nicht. Und die Situation ist jetzt auch eine andere. Das ist optativ unerfüllbar der Vergangenheit. Ich wünschte, es wäre nicht so gewesen, war es aber. Und Irreales der Vergangenheit, wäre es doch passiert, ist es aber nicht. Das heißt, da ist definitiv was anderes passiert, als ich wollte oder für möglich gehalten habe. Und deswegen hat das diese Handlungsgrenze. Und deswegen muss es diese Handlungsgrenze betonen im Plusquamperfekt. Und das Imperfekt betont diese Handlungsgrenze nicht. Und deswegen kann es diese Zustände beschreiben. Und ich glaube, das ist das, diese Betrachtung als Zustand. Das ist, glaube ich, das, was man sich mitnehmen muss, für wenn das Imperfekt vorkommt, wo man eigentlich denken würde, aber warum ist da keine Handlungsgrenze? Ja. Ist es nicht vorbei? Ja, aber das ist nicht der Punkt.
Ja, ja, ich glaube, das ist eine gute Daumenregel. Ja, damit ist das letzte Wort zum Konjunktiv gesprochen. Nein, nein, natürlich nicht.
Das wär's.
Das wär's wirklich.
Das ist auch ein Irreales, der ohne Handlungsgrenze ist, das ist ein Irreales.
Ja, das sieht man auch gut. Man kann irreale Dinge im Indikativ sagen, ne?
Ja, ne?
Aber ja, nein, aber ich glaube, wir haben das halbwegs hinbekommen, dass wir das quasi umgeordnet haben.
Also für uns ergibt es jetzt Sinn. Wir hoffen, es ergibt für euch auch wenigstens ein bisschen Sinn. Und wie gesagt, im Laufe des Tages der Erscheinung gibt es das auch alles nochmal zum Nachlesen.
Genau. Ich finde, für mich ist die Haupterkenntnis aus dieser Folge, dass es tatsächlich diese einfachen Antworten halt leider nicht gibt oder zum Glück nicht gibt, weil sonst wäre es ja auch irgendwie
furchtbar
langweilig. Genau. Und speziell, wenn es um den Cognitive Perfect geht, kann man halt wahrscheinlich wirklich in jedem Fall eine eigene zusammen nach unterschiedlichen Gewichtungen zusammengestoppelte Erklärung suchen, warum der jetzt irgendwie dasteht. Ja, das ist auf jeden Fall aus unserer Sicht die bessere Art und Weise, sich damit zu beschäftigen, als eben nach sturen Automatismen zu suchen, wenn X dann Y. Und
weil wir sind ja im Konjunktiv, das heißt, wenn X, dann folgt nicht unbedingt Y.
So ist es.
Genau. Grad der Realität, ne?
Genau. Ja, und hoffentlich kann uns das jetzt als Grundlage dienen für die weitere Diskussionen zum Konjunktiv, den wir in den Nebensätzen finden. Wie gesagt, haben wir euch ja versprochen, kommt wahrscheinlich nächstes Jahr.
In verschiedenen Folgen übers Jahr verteilt. Uns wird nicht eine Folge.
Genau.
Die wäre 5 Stunden lang.
Das stimmt. Für dieses Jahr haben wir noch einige andere schöne Themen für euch, auf die wir uns auch sehr freuen.
Wir können ja nicht nur Grammatik machen. Also ich könnte das schon, aber es wird dann vielleicht auf Dauer doch langweilig.
Genau, also beim nächsten Mal geht es dann wieder ein bisschen was anderes. Danke dir, Jana, für diese, ja, auch für mich wieder sehr lehrreiche Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das immer sehr gut, diese Grammatikkapitel einfach für sich mal so versuchen, auf den Punkt zu bringen. Ganz gelingt es uns eh nicht.
Ja, danke dir. Also ich habe da jetzt auch noch mal eine andere Blickschärfe drauf gewonnen, was da jetzt eigentlich wirklich passiert im Imperfekt. Oder eben nicht wirklich.
Ja, genau. Okay, jetzt Ende der Grammatik wie zu
werden. Jetzt reicht's.
Wir hoffen, ihr habt was aus dieser Folge mitnehmen können. Wenn euch der Podcast gefällt, hier noch einmal die Bitte, ihn zu abonnieren, zu bewerten, zu rezensieren, weiterzuempfehlen oder zu unterstützen auf PayPal oder Steady.
Dann gibt es das andere, meist gewünschte, gewollte, oh gar nicht, es tut mir leid, hier auf das andere Thema, nämlich die Metamorphosen.
Genau, bleibt uns erhalten als HörerInnen und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.